Hallo, liebe Actionfreunde da draußen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Fratzengeballer. Ja, das klingt jetzt etwas dramatischer als es ist, doch es handelt sich letztlich hier nur um die Ankündigung für das Rebranding, das ich bereits vor einiger Zeit auf Social Media angekündigt habe. Einige haben sicherlich mitbekommen, dass Dominik mittlerweile einen eigenen actionfilmbasierten Podcast gestartet hat, nämlich Actionkult, wo er ein bisschen fokussierter seine eigenen Herzensthemen bearbeiten kann. Und ich habe diesen Abgang zum Anlass genommen, den Podcast Fratzengeballer etwas umzugestalten und von dem Look and Feel, der noch durch actionfreunde.de geprägt war, zu lösen und dem Ganzen eben zu 100% meinen eigenen Stempel aufzudrücken. Ich werde darauf in der kommenden Episode noch etwas genauer eingehen unter dem neuen Projektnamen, nämlich Nachtprogramm, wo ihr weiterhin bekannte Stimmen zu hören bekommen werdet. Natürlich dann noch die von Dominik, aber eben auch einige neue. Doch dazu, wie gesagt, mehr in der nächsten Episode, denn jetzt gebe ich erstmal ab an den Vergangenheits-Sergei von vor 3 Monaten und quatsche mit Kami Martin und Bullet and Fist Markus über Operation Eastern Condors. Ich wünsche euch viel Spaß. Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die ökologisch bewussten Actionfreunde da draußen, die ausschließlich nur Kokospflanzen verwenden als Wurfgeschosse. Ich bin die Schnupfnase Sergei und ich bin froh, dass wir diesen digitalen Besprechungsweg haben, und ich schone damit meine Gäste hier, die sich meine Schnupferei nicht geben müssen. Herzlich willkommen, Martin, auf der einen Seite.
Hallo aus Leipzig.
Und endlich mal wieder, zumindest ich hatte mit dem Schlang nicht mehr die Ehre, der gute Nachtwächter, die Patrone, die Faust, Markus.
Hallo, ich komme aus Hessen.
Servus. Aus Hessen, servus. Damit sind wir jetzt ein ultimatives Bundesland gespannt hier, oder? Bayern, Hessen und
Sachsen. Das gute Sachsen.
Das Beste. Das Beste von allen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt die repräsentative Darstellung ist von Deutschland, dieses Trio. Da könnten andere widersprechen wollen, aber was wissen die schon?
Na, es kommt davon, wen du fragst, ne? Wenn du Leute aus dem Westen oder die Japaner befragst, ist halt der Deutsche ist halt der Dindel tragende, Federhut tragende Tänzer hier.
Das bist aus du Bayern. Jetzt in diesem Gespann.
Das bin ich jetzt, auch wenn ich jetzt eher so einen schwarzen Overall trage. Ich falle da immer aus der Reihe. Ich bin kein überzeugender, authentischer Bayer. Aber für andere Leute, die, keine Ahnung, für den...
Du bist Bayer genug.
Russen eher... Ja, genau. Das sind die Deutschen ja eher so der, keine Ahnung. Was ist das typische Sachsenbild? Oder das typische Berliner Bild?
Ich weiß nicht. Über Sachsenbild möchten wir jetzt doch nicht sprechen. Es soll doch ein gut gelaunter Podcast werden.
Okay, egal. Diese Runde hatten wir noch gar nicht, aber ich freue mich, dass es mal dazu gekommen ist. Diese Runde habe ich herbeiberufen, um mal nochmal expliziter über spezielle Genrekost zu sprechen, über asiatisches Kino. Und wir sprechen heute über einen, etwas in Vergessenheit geratenen Action-Klassiker, der erst in diesem Jahr 2021 wieder ein bisschen eine Wiedergeburt erlebt hat, möchte ich fast sagen, weil das darauf gehen wir gleich ein. Vorher gibt es noch ein kleines Quiz für euch. Und zwar, beim letzten Mal hat es so Spaß gemacht, diesmal möchte ich von euch einen Regisseurnamen erfragen. Und zwar ein großer Regisseur, wir alle kennen mindestens 4, 5, 6, 7, 8 Filme von ihm. Große Klassiker hat er vorgebracht und unter anderem hat er sich auch mal filmisch nach Vietnam begeben, aber andere Themen, andere Elemente in seinen Filmen waren Hochgeschwindigkeitszüge, Kokain, große Treppen und Schweineblut. Das lösen wir am Ende auf. Und jetzt soll es gehen um Sammo Hung und seine Eastern Condors. Martin, hast du eine Geschichte mit diesem Film?
Du meinst natürlich Operation Eastern Condors. So kennt's der Deutsche, der es kennt.
Ja, das Cover hier.
Operation.
Das Cover hier hat so groß gedrückte Buchstaben, was Eastern und Condors angeht, sodass das Operation drüber sehr schnell quasi aus dem Blickfeld gerät. Man übersieht es leicht.
Also, das ist kein Film, den ich aus meiner ersten Phase des Hongkong-Fanseins kenne. Also die deutsche VHS-Kasse kam mir nie in die Finger. Ich habe also den zum ersten Mal als UK-Tape von Made in Hong Kong gesehen. Damals schon im O-Ton mit Untertiteln. Das wird also vermutlich irgendwann Ende der 90er Jahre gewesen sein. Und ich war nicht sonderlich begeistert, muss ich zugeben.
Aha, da kommt's schon raus.
Hab's immer mal wieder probiert und jetzt gestern speziell zum Zwecke der heutigen Besprechung natürlich nochmal geguckt und das wird mal schauen, ob sich mein Eindruck geändert hat.
Der Markus war, glaube ich, sehr viel euphorischer, was den Film angeht zu Beginn.
Das ist richtig. Aber mir geht's ähnlich wie dem Martin, als er in den Videotheken stand, habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran, den irgendwo gesehen zu haben, obwohl ich gerade in der Asia-Ecke deiner Videothek doch sehr viel Zeit verbracht habe damals. Also diese wunderbaren, gezeichneten Jackie Chan-Cover zu Power Man oder so, die haben mich mal magisch angezogen.
Oh ja.
Aber an Operation Eastern Condors habe ich jetzt keine Erinnerung. Als ich dann irgendwann meine erste eigene Kreditkarte hatte und mitbekommen habe, dass Amazon UK mit eben dieser Kreditkarte und meinem Account mir die Sachen auch aus Großbritannien zuschickt, hatte ich mir irgendwann die DVD von dem britischen
Hong Kong Legends
oder Fortune Star. Die haben ja auch divers. Oder, nee, halt, das ist ja die
Jetzt komme Fortune Star, wäre das aus Hongkong. Wenn es aus UK war, war es bestimmt die Hong Kong Legends. Das,
genau.
Die habe ich auch.
Bedienen sich nicht die Hong Kong Legends bei den Fortune Star?
Nein, erst später. Zu diesem Zeitpunkt haben sie noch Media Asia Master benutzt.
Media Asia Group.
Media Asia.
Das kann sein, genau. Die habe ich mir dann aus Großbritannien dann mal importiert, weil ich ihn unbedingt mal sehen wollte. Und war damals sehr, sehr angetan davon, weil ich mich geärgert habe, dass ich den nicht schon ein paar Jahre früher, als ich noch in meiner Hochphase war, sehen konnte. Und irgendwann kam mir dann auch mal eine deutsche Fassung in die Finger und ja, über die reden wir heute. Und auch bei mir hat sich vielleicht ein bisschen was im Blickwinkel zum Film gewandelt.
Gut, ich bin jetzt ja in dieser Dreikonstellation ja der Jungfräulichste, weil was das angeht, meine Geschichte ist ja die, dass ich eigentlich Asia-Kino hauptsächlich über Jackie Chan konsumiert habe und dann eben in dem näheren Pool alles drumherum, was ein bisschen da war, aber im Prinzip musste immer Jackie Chan dabei sein oder ein zweites Steckenpferd war eben John Woo. Und alles andere, wo die beiden nichts mit zu tun hatten, war dann, habe ich eigentlich größtenteils auch nicht gesehen, mit Ausnahmen von Jet Lis Once Upon a Time in China und solche Geschichten oder natürlich die 36 Kamera Shaolin. Sowas guckt man sich natürlich an. Aber ansonsten war dann der Hongkong-Kino für mich wirklich nur das. Und ich fand es dann tatsächlich spannend, jetzt durchs Forum und durch den Podcast jetzt dann Leute kennenzulernen, die wirklich dann noch deutlich mehr gesehen haben, auch weil sie viel aus der Videothekenkultur der 90er mitbekommen haben. Die habe ich leider ein bisschen verpasst. Bei mir ging Videothek erst in den frühen, späten 2000ern los. Und da muss ich sagen, da war das Angebot schon deutlich dürftiger. Also wenn ich dort damals einen Eastern Condors gesehen hätte, hätte ich den auf jeden Fall mitgenommen. Gab's aber nicht.
Aber du hättest ihn vielleicht gar nicht erkannt. Das dieses Cover mit diesem halbnackigen Typen von hinten.
Da geht's auch schon los. Vielleicht
auch nicht.
Grundsätzlich hätte es mich eigentlich angesprochen. Eigentlich verspürt dieses Bild eine gewisse Ästhetik, die mich anspricht. Dieser geölte, muskelige Körper da.
Also das heißt, das Cover, was jetzt auf der neuen erschienenen Blu-ray ist, ist auch das alte Cover, ja? Das ist das, was wir damals auch in der Videothek hatten.
Ja, das alte Videotheken-Cover, ja.
Das erklärt, warum ich ihn wahrscheinlich übersehen habe, weil für mich sah das aus wie diese Filipino-Dinger, die ich damals schon so ein bisschen gemieden habe, die mich nicht so wirklich interessiert haben.
Ja,
aber ist ja auch ein Filipino-Ding.
Ja, aber ich hatte eher sowas in der Preisklasse Stereo Santiago irgendwo erwartet. Und von dem habe ich ein paar gesehen und auf die hatte ich jetzt ehrlich gesagt wenig Lust damals.
Ja.
Da entdecke ich heute mal so den einen oder anderen mal so aus Erweiterungsgründen.
Ja, also auf mich wirkt dieses Cover sehr, sehr US-mäßig. Also das wirkt für mich sehr... Ja. Rambo amerikanisch.
Alleine, weil es ja auch schon ein einzelner Held vorne drauf ist, anstatt das ganze Rudel.
Eben, also da müssen wir schon mal sagen, dieses Cover repräsentiert den Film eigentlich in keinster Weise. Weder bildästhetisch noch inhaltlich spiegelt das den Film auch nur einigermaßen wider. Da gibt es ja alternative Cover, wo du wirklich so ein dadaistisches Gruppenbild hast mit Sammo Hung in der Mitte mit der Knarre und um ihn herum so ein paar Gesichter, ein paar Lucky Stars, hätte ich fast gesagt. Und das fasst den Film dann näher zusammen. Jedenfalls, Sammo Hung, vielleicht mal generell zu Sammo Hung, den kennt man natürlich als Jackie Chan-Film, kommt man an dem nicht vorbei und wird zwangsläufig mehr oder weniger einige seiner besten Filme zu sehen bekommen. Aber ich habe damals, ich habe natürlich schon ein bisschen weiter geguckt und geschaut, was gibt's denn da noch so außerhalb von Jackie Chans Reihe. Und dann, wenn ich mich dann für einen Sammo Hung-Film interessiert habe, wo Jackie Chan nichts mit zu tun hatte, wie eben so ein Eastern Condors, den ich glaube ich schon titelmäßig auf dem Schirm hatte, dann habe ich schnell festgestellt, ernüchternd, die Filme sind irgendwie schwer bis gar nicht zu bekommen. Also es gibt keine deutschen Veröffentlichungen teilweise, wie bei dem Film oder bei bis heute noch Pedicab Driver, auch bis heute nicht auf Deutsch erschienen.
Ja, aber der ist ja noch gar nicht auf Deutsch erschienen, während es ja immerhin Eastern Condors schon seit Ende der 80er Jahre in irgendeiner Form auf Deutsch erhältlich ist.
Genau.
Moment, ganz kurz, von Pedicab Driver gibt es doch mittlerweile so eine schreckliche DVD-Edition, auf Deutsch.
Es ist da
ja, aber nur mit Untertiteln.
Genau, den gab es auch eine Zeit lang bei...
Ich dachte immer nur die nur Zwischenschnitte, die wären nur untertitelt. Bin ich da jetzt falsch informiert?
Nee. Also ich habe den Film tatsächlich dieses Jahr erst gesehen, auf Amazon Prime konnte man den leihen. Der ist mittlerweile nicht mehr verfügbar, aber ich habe den dafür 3,99 geliehen. Den gab es nur im O-Ton mit Untertitel und so habe ich ihn konsumiert. Das war schön und...
Waren das deutsche Untertitel oder englische?
Oder fuck's mich. Ich glaube, es waren schon deutsche, aber ich möchte mich da jetzt nicht festnageln.
Und die waren vollständig?
Und die waren voll... Also ich konnte der Handlung folgen, sag mal so. Ich konnte der Handlung eines Sammo Hung-Films konnte ich noch einigermaßen folgen. Auch mit Untertiteln. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe festgestellt, die Filme sind schwer zu haben, teilweise nicht auf Deutsch. Man muss Umwege über dubiose... Asia-Shops gehen und natürlich Kreditkarte zücken, was ich auch nicht hatte, zumal das Geld knapp war und das dann musste ich, wenn ich mich entscheiden musste bei meinem Budget, habe ich mich dann doch nur für die reinen Jackie Chan-Werke entschieden und so kam es, dass ich halt irgendwie lange Zeit Jackie Chan-freie Sammo Hung-Filme quasi dann eben nicht gesehen habe, bis ich eigentlich mit dem Podcast angefangen habe und wirklich ein inneres Bedürfnis bekommen habe, wirklich jetzt all das nachzuholen, diese Videothekenwelt. Und da habe ich mir jetzt einen kurzen Zeitraum auch, was habe ich mir angeguckt, The Prodigal Son, heißt auf Deutsch die Todeshaus des kleinen Drachen und Magnificent Butcher und Iron-Fisted Monk und viele weitere Sachen. Martin, du wolltest
all die, die in guter Version erhältlich sind.
Die habe ich alle in Hongkong-DVDs, Hongkong von Hongkong Legends, also US, UK-Version geholt und das Zeug mal nachgeholt. UK. Und ja, deswegen finde ich es immer schön aufschlussreich, da mal festzustellen, das habe ich auch durch die Scott Adkins-Interviews festgestellt, als dann immer wieder mal über das Hongkong-Kino gesprochen wurde, da wurden ja Ausschnitte gezeigt und ich war immer erstaunt, Mensch, das sind ja Szenen, die könnten so in einem Jackie Chan-Film drin sein, aber die sind nur von, in Anführungsstrichen, nur von Sammo Hung und Yuen Biao, aber Mensch, warum habe ich das alles mir entgehen lassen? Und da habe ich echt mal dann Nachholbedarf gehabt und das auch, bin dementsprechend nachgekommen und unter anderem war eben auch so ein Film wie Eastern Condors jetzt dabei, auf den ich mich besonders gefreut habe, weil der jetzt auch wertungstechnisch bei IMDb und Co. Recht gut wegkommt, also überdurchschnittlich gut. Man möchte fast meinen, es wäre ein besonderes, sehr besonderes Werk. Ob der Film seinem Ruf gerecht wird, das werden wir jetzt dann gleich klären. Ich habe den Film dann damals in der UK-Fassung gesehen, im April oder sowas und jetzt nochmal, frisch gestern nochmal gerewatcht in dieser deutschen Edition. Habe ich mir extra nochmal geholt. Und Eastern Condors, wir fassen mal kurz zusammen. Der Film ist ja letzten Endes eine, nicht Hommage, aber er bedient sich inhaltlich ein bisschen an dem Kriegsfilm-Klassiker Das dreckige Dutzend von, wie heißt der, Robert Aldrich?
Ja,
Aldrich irgendwas.
Aldrich, glaube ich.
Aldrich, ja. Den habe ich tatsächlich in Vorbereitung nur auf Eastern Condors mal nachgeholt. Und ich muss sagen, von Dirty Dozen war ich schwer begeistert. Auch wenn ich am Ende, das Ende hat einen sehr, sehr, sehr faden Nachgeschmack hinterlassen. Also das hat mich ziemlich aufgewühlt. Aber insgesamt war ich doch von der schreiberischen Qualität des Films doch ziemlich angetan. Und wenn man jetzt Eastern Condors hat, der letztlich die gleiche Prämisse hat, nämlich es gibt eine Mission, etwas, eine nicht ganz ungefährliche Mission, ein Himmelfahrtskommando mit einer Bande von nicht wirklichen echten Soldaten, aber Sträflingen, die jetzt eben umfunktioniert werden zu Soldaten, die dann eben diese Mission vollführen sollen, nämlich einen US-Munitionsbunker oder ein Militärhangar der Amerikaner in Vietnam in die Luft zu jagen, damit er nicht dem Vietcong in die Hände fällt. Wir befinden uns im Jahre 1976, kurz nach dem Vietnamkrieg.
Ach so, das ist mir immer, das spielt also in den 70er Jahren noch, okay.
Der Film spielt.
Ich habe Gedanken drüber gemacht.
Dann wurde eigentlich auch angeblendet.
Dann muss ich manches politisch anders einordnen.
Okay. Die Debatte werden wir auch gleich führen. Nee, kurz nach dem Vietnamkrieg, die USA sagen, Mensch, wir haben noch diesen Munitionsbunker, der darf bloß nicht den Vietcong in die Hände fallen. Schau mal, dass du irgendwelche 12, 10, was auch immer, verrückte Hunde auftreiben kannst, die diese Mission erfüllen. Und das war's auch schon. Der Rest ist, die fliegen nach Vietnam und schlagen, prügeln, schießen und springen sich durch. Okay.
Hast du aber was unterschlagen, dass sie eigentlich nur das B-Team sind und ja eigentlich nur als Ablenkungsmanöver dienen, damit das echte Team ja den Anschlag durchführen kann.
Das, ja, das stimmt. Das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich wollte.
Ja, weil der Film lebt von seinen Überraschungen.
Oh ja. Ein twistreiches Feuerwerk.
Aber das war für mich dann gar nicht so präsent, also ich habe das tatsächlich gar nicht so als Aha-Effekt dann in diesem Film rezipiert, sage ich mal.
Nee, ich habe es auch wieder vergessen, bis ich es gestern wieder gesehen habe. Ach, da war ja, das ist mir eigentlich bloß deswegen aufgefallen, weil in diesem an diesem A-Team, das also eigentlich die Aktion durchführen soll, hat auch jede Menge bekannte Hongkong-Schauspieler
zu sehen. Moment, dieses A-Team war das angeführt von Yuen Wah?
Nein.
Nein.
Das sind
von Yuen Wah oder Bösewicht.
Ja, eben. Moment, das A-Team war dann dieses Trio mit den Mädels.
Nein, das waren die Jungs. Nein,
das A-Team sind die sieht man ungefähr für 10 Sekunden relativ am Anfang des Filmes, wenn die noch auf hoher Ebene miteinander reden und sich vorstellen, die sitzen unseren Helden gegenüber und dann blendet die, oder dann pennt die Kamera über ihre Gesichter, da ist Max Mock und so dabei, den du jetzt vielleicht aus Pennycap-Driver kennst. Und dann wurden sie nicht wieder gesehen und erfährt man erst, dass deren Flugzeug halt verunglückt oder
genau, explodiert. Genau, das wird noch im Flugzeug gesagt, so genau. In einem Nebensatz. Übrigens, ja. Die sind abgestürzt, ihr sollt die Mission abbrechen.
Genau.
Und schau, das war jetzt so kurz, dass ich das jetzt schon wieder offensichtlich hier vergessen habe oder quasi jetzt
überblendet habe. Man fragt sich ja natürlich generell ein bisschen, warum jetzt dieser Dirty Dozen-Ansatz Not tut, weil das ist ja nach 10 Minuten ist das völlig irrelevant, dann könnte es einfach auch normaler Kommandotrupp sein, zumal natürlich jetzt auch die Frage sich stellt, warum jetzt gerade diese offenbar asiatischen Amerikaner, das sollen sie, glaube ich, sein, diesen Einsatz exklusiv durchführen, vermutlich, weil sie nicht so auffallen.
Ja, genau, das könnte genauso Vietnamesen sein, das wollte ich auch anbringen, dass das genau wahrscheinlich die Logik dahinter war.
Naja, gut, dass hier Vietnamesen auch mit Chinesen und Japanern besetzt werden später, das ist ja dann auch noch ein anderes Thema. Aber ich fand ja diesen Ansatz mit diesem A- und B-Team halt dahingehend noch interessant, punkto ganz dicke Gänsefüßchen Glaubwürdigkeit, warum man halt Straftäter nimmt, um diesen Einsatz durchzuführen, weil man dem eigentlich nichts zutraut, die einfach nur als Ablenkungsmanöver und Kanonenfutter dienen sollen, damit das echte Team halt die Sicherheit oder den Erfolg des Unternehmens garantiert. Wird vom Film halt sträflich
vernachlässigt. Die aber auch alle Asiaten sind.
Ja. Das aber, A-Team. Ja, aber wenigstens ausgebildete Soldaten, also ein eingeschworenes Team wohl darstellen sollen, was ich mir aus diesen 10 Sekunden herleite. Also zumindest keine Knastologen.
Ja. Nee, also da hat mir tatsächlich ein bisschen das Fleisch gefehlt, um das ein bisschen zu unterfüttern. So, ihr habt ja gesehen, ich habe es offensichtlich gerade irgendwie schon wieder komplett ausgeblendet, diesen Part, und war jetzt ein bisschen verunsichert und dachte, die anderen Parteien waren die jetzt das A-Team. Ich war jetzt gerade echt tatsächlich verunsichert.
Wobei man da halt nicht genau weiß, woher das wenige Fleisch jetzt halt kommt, weil ich vielleicht jetzt eigentlich zu früh, das schon mal anzusprechen, aber dass der Film ja wohl gerade in den ersten 20 Minuten ja noch gewaltige Schnitte hat hinnehmen müssen, also aus Straffungsgründen sehr zurechtgestutzt wurde.
Ich habe gehört, die längste Fassung sei 101 Minuten und die gängige 98. Das heißt also groß. Ja,
es gibt jede Menge, was heißt jede Menge? Also auf der DVD, die ich halt aus Großbritannien habe, ist so ein merkwürdiger Zusammenschnitt drauf. Ich glaube, es ist sogar der Trailer oder nochmal so eine Art Deleted Scenes Reel, wo du Unmengen an Szenen aus dem Knast siehst. Also wo das Team quasi rekrutiert wird, so ein Basketballspiel, was in einer Massenkeilerei wohl endet. Es gibt noch ein, zwei weitere Kampfszenen im Gefängnis. Also die Figuren, die du hier am Anfang quasi hingeschleudert bekommst und halt fressen musst, wer sie sind, bekommen noch eine weiterführende Einführung, eine längere Charakterisierung. Also ich würde jetzt aus dem, was ich weiß, so ein bisschen zusammenmutmaßen, dass da Sammo wohl eher so ein 2-Stunden-Epos vorgeschwebt hat, als jetzt hier dieser 95-Minuten-Action-Kracher.
Ich glaube, es gibt auch einen längeren Taiwan-Cut, wie üblich. Da ist das vermutlich ein, vielleicht zumindest mit angeschnitten, aber es kann auch sein, dass es gerade mit Island of Fire mit seinen ausgiebigeren Knast-Szenen noch zusammenmische. Aber dass es eine längere Version gibt, wurde zumindest immer gemunkelt im Hongkong-Fandom. Ob man die jetzt sehen möchte, sei mal dahingestellt. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass es alles sehr schnell in die Gänge kommt und man dann mitten in der Action ist.
Hätte ich vielleicht auch so gesagt, aber wie gesagt, ich habe jetzt diesen frischen Vergleich zu Dirty Dozen und wie gesagt, da war ich sehr angetan. Ich fand wirklich diese ersten 1,5 Stunden wirklich sehr spannend, wie einfach nur das Team aufgebaut wird. Und natürlich hat jetzt aber Hung jetzt nicht diese Ambitionen. Das ist schnelles Hongkong-Kino und trotzdem wäre das für mich ein Kritikpunkt, dass mir tatsächlich die Charaktere in diesem Film etwas zu dünn waren, weil wenn sich schon dieser Hongkong-Film aus der Komfortzone hinauswagt, nämlich nicht mehr so dieses urbane Hongkong-Großstadt-Setting, sondern wirklich in den Dschungel, in ein Kriegsgebiet. Das ist ja, ich weiß nicht, wie viele Hongkong-Filme gab es vorher im Vietnam-Stil? Es gab Hero Shed No Tears von John Woo, aber sonst fällt mir nichts mehr ein.
Ja. Es gibt noch, ich glaube aus dem gleichen Jahr, gibt es noch Mercenaries from Hong Kong mit Ti Lung. Das ist ein Shaw Brothers Film von Wong Jing. Der ist ganz okay.
Okay.
Aber viel gibt es tatsächlich, glaube ich, nicht. Es kann aber durchaus sein, dass uns da manches entgangen ist, was vielleicht so wirklich auch im Zusammenhang mit auf den Philippinen gedreht wurde oder mit Thailand zusammen aus den späten 70ern oder so. Da gibt es, glaube ich, noch was, aber an größeren Produktionen, die man kennen könnte, gibt es, glaube ich, nichts. Da war jetzt Eastern Heroes schon relativ
Vertreter. Obwohl, das ist ja ein Thema, was die Chinesen wohl da ziemlich umgetrieben hat. Deswegen wäre meine Frage an dich, Martin. Danach gab es ja dann noch Hexenkessel Saigon, City Wolf 3, Better Tomorrow 3, wie du es auch immer nennen möchtest. Oder halt natürlich auch John Woo mit dann danach Bullet in the Head. Da bin ich jetzt politisch viel zu ungebildet. Woher kommt die Faszination der Chinesen für den Vietnamkrieg?
Ich glaube, die gab's nicht. Also weder Better Tomorrow 3 noch Bullet in the Head war ein ausgesprochener Flop. Better Tomorrow 3 war auch der erfolgloseste von den drei Better Tomorrow-Teilen. Das waren beides mehr oder weniger Herzensprojekte der Regisseure. Bei Eastern Condors und Heroes Shed No Tears hingegen würde ich eher sagen, dass man da versucht hat, so ein bisschen ein auf international populäres Kino zu machen und deswegen das Thema sich angenommen hat.
Wenn ich dann Sammo Hung denke, in dem Interview, der ist darauf eingegangen, dass ja die Chinesen wenig mit Krieg zu tun haben. Speziell Hongkong hat ja eigentlich gar nichts mit dem Vietnamkrieg zu tun gehabt und meinte, genau deswegen möchte er irgendwie diesen neutralen Blick irgendwie, keine Ahnung, wagen auf das.
Der ist sehr neutral, dieser Blick, das stimmt. Ja. Sehr ausgewogen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach nur die Ambition, an dem Hollywood-Kino nachzufiebern, an eben Filmen wie Dirty Dozen oder auch Die durch die Hölle gehen und was es sonst noch vorgab, vielleicht ein bisschen Apocalypse Now, wobei den sehe ich jetzt weniger in dem Film. Aber The Deer Hunter
ist... Ich hatte ja schon eher das Gefühl, dass man eher Rambo 2
natürlich,
vergleichbare Sachen im Blickfeld hatte.
Wie konnte ich jetzt den vergessen, ja. Ja, Rambo 2 natürlich, steht hier ganz groß Pate. Und
sogar die Italiener haben Vietnam-Filme gedreht. Warum? Also, dann dürfen es die Chinesen auch.
Jeder da
ist. Ja, jeder.
Ein ergiebiges Thema. So. Jedenfalls der Punkt, den ich ausführen wollte, ist, gerade weil sich dieser Hongkong-Film jetzt aus der Komfortzone wagt und in, auf neues Terrain, sage ich mal, begibt, Vietnamkriegsschauplatz, fällt, und weil er eben auf diese Konstellation geht, dass du so irgendwie einen großen Haufen an dreckigen, harten Hunden hast, dass du wirklich hier so einen Film hast, der auf Teambuilding basiert, finde ich, da tut sich der Film jetzt keinen Gefallen, dass er eben diese Charakterisierung rauskürzt und dass er sich jetzt so wenig mit dem Setup beschäftigt, weil du hast dann in dem Film eben Szenen, wo es dramatische Sterbeszenen gibt, wo jemand einer anderen Figur nachtrauert und wo es dann die großen irgendwie letzten Worte gibt, bevor jemand irgendwie das Bewusstsein verliert. Und all das kommt dann nicht wirklich emotional zum Tragen, weil eben die Charakterisierung fehlt. Also ganz ehrlich gesagt, die Figuren aus den Lucky Stars Filmen haben für mich mehr Persönlichkeit als dieser Haufen hier in Eastern Condors.
Ja, dafür haben wir die Lucky Stars Filme auch viel weniger Action. Ja. Und wenn ich mich jetzt entscheiden musste, sollen diese Pappnasen lieber quatschen oder lieber ballern und kicken, ja, dann doch lieber, ja, Option B.
Ja, ich sag nur, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass ich bei all den Charakteren mehr sagen kann, wofür diese Figur steht und was diese Figur ausmacht. Bei Dirty Dozen war es halt schön, du wusstest, ey, das ist der Fanatiker, der was gegen Frauen hat, das ist der Typ, den kannst du nicht trauen, weil er irgendwie die ganze Zeit ausbrechen will, und das ist der, der irgendwie mal einen Soldaten erschossen hat, weil er aus utilitaristischen Gründen das eben gemacht hat, und das hast du halt hier bei Eastern Condors nicht. Das ist halt dann, natürlich ist es ein Hongkong-Film, aber ich sag gerade in dieser Konstellation, dass du dieses Setting hast und diese Figurenkonstellation, tut es dem Film nicht gut, dass er da so abgespeckt ist. Meine Meinung.
Ich finde, der hätte gut eigentlich die Lucky Stars ziehen in den Krieg heißen können, der Film, weil es gibt schon große Parallelen. Also erstens natürlich personelle Parallelen. Also hier spielt im Prinzip alles mit, was irgendwie mal im Sammo Hung-Film auftauchte. Die Lucky Stars-Darsteller abseits von Jackie Chan sind großteils, aber nur gut, nicht Eric Tsang, aber Charlie Sheen beispielsweise spielt fast die gleiche Rolle als Frauen oder als vermeintlicher Frauenliebling.
Und warte mal, ist das der Typ mit dieser glorreichen Szene, der auf die Dame zugeht und sagt: Du, ich weiß zwar nichts über deine Persönlichkeit, aber was deine Figur angeht, die finde ich einsame Spitze.
Ja, der. Genau, der.
Ein Geschenk an die Götter.
Mit dem Teespruch noch, ja.
Ja, Frauen sind wie Tee, man muss sie ziehen lassen.
Ja, der da muss man mal drüber, den muss man erstmal sacken lassen, diesen Spruch. Mhm.
Naja, auch ein Hinweis darauf, dass es keine Neusynchro sein kann, ganz am Anfang, wo einer quasi seine Notdurft verrichten möchte, sagt er ja, ich muss jetzt mal einen N abseilen.
Komm, jetzt hättest du es auch sagen können, damit wir gecancelt werden können. Also du speziell.
Ja genau, die Arbeit mache ich mir jetzt dann nicht. So viel zu sehen.
Ja, aber ich glaube, das Problem besteht hier einfach darin, dass man unbedingt diese Riesentruppe da nach Vietnam schicken musste, wo es einer gereicht oder zwei getan hätten. Also ich glaube, ich bin erstmal sehr dafür, sowohl dass die Actiondichte hoch ist, als auch dass dass der Film nicht unbedingt zwei oder zweieinhalb Stunden geht. Das war also, denke ich mal, einfach ein notwendiger Kompromiss, wenn man schon diese Ausgangslage hat, dass man hier unbedingt dieses dreckige Dutzend nachmachen möchte. Ich gebe dir völlig recht, die Charaktere sind völlig uninteressant. Man erfährt auch nie was, also beziehungsweise man erfährt ganz am Anfang kurz mit einer Schrifttafel, beziehungsweise in der deutschen Version wird es dann noch mit eingesprochen, warum die jetzt im Knast sitzen. Sagen wir mal, Sammo Hung, glaube ich, sitzt 7 Jahre wegen Totschlag, wenn ich mich gänzlich irre. Was da die Hintergründe sind, wird auch später im Film nie irgendwie mal beleuchtet oder ist von irgendeiner Relevanz. Das sind also die Lebenslangen genauso drinne wie die offenbar bloß mal jemanden falsch angeguckt haben. Da gibt's auch keine Spannungen,
die unter chinesischen
Freunden zu tun haben.
Unter chinesischem Bild gilt das als großer Volksverrat, irgendwie ein Taschendieb oder was weiß ich immer. Ne? Die haben ja anderes Bestrafungsbemessungsgesetz.
Also, das ist auch, der erste Film widerspricht sich zum Beispiel auch, dass zum einen wird irgendwie schon gesagt, dass es amerikanische, also dass es asiatische Amerikaner sind oder chinesische Amerikaner, aber dann wird auch wieder bei einem gesagt, dass der 3 Tage erst in Amerika war, bevor er gefangen genommen wurde, offenbar wegen illegaler Grenzübertretung oder sowas. Also, oder zumindest wird das so impliziert. Das sind alles Sachen, die den Film nicht interessieren. Und mich hat es dann letztendlich auch nicht interessiert. Ich muss aber sagen, dass zum Beispiel die Menschen, die bei Rambo 2 sterben, mir jetzt auch nicht unbedingt näher am Herz waren als die Toten hier in Eastern Condors. Also insofern verliere ich da nicht viel im Vergleich zu Rambo.
Na gut, Rambo ist ja dann auch der Einzelkämpfer. Ich glaube, wenn Rambo gegangen wäre, hätten wir schon ein bisschen geweint. Wir haben ja nur Kanonenfutter und eine, wenn wir jetzt den zweiten nehmen, eine weibliche Person, die wir ja lieb haben sollen, weil Rambo sie halt lieb hat.
Weil Rambo sie lieb hat, ja. Das klingt so zart.
Das ist doch mal ein Label.
Ja?
You're not expendable.
Genau. Schön. Schönes Foreshadowing, was da was kommt. Nee, ich gebe euch da vollkommen recht. Ich glaube, mich stört es jetzt einfach so bei der dritten Sichtung, wenn solche Lücken, wenn so viel Charakterbuilding halt fehlt, fällt mir das halt ein bisschen eklatanter auf. Zumal ich ja dann halt auch mitfiebern soll mit diesen Figuren, wenn sie ja dann sterben. Manche sterben ja durchaus tragisch und dramatisch, also kriegen ihren Heldentod, obwohl sie, wie man halt nur in kleinen Minisätzen erfährt, fragwürdige Straftaten wohl auf dem Kerbholz haben, wo ich dann mich dann frage, andere wiederkommen, kriegen einen humorvollen Tod. Also unser erster junger Mann, dessen Fallschirm sich leider nicht öffnet, weil er stottert und nicht bis 30 gezählt hat.
Weil er unbedingt laut zählen musste, der Trottel.
Gut, dass er.
Also
dass,
auf diese Idee muss man wirklich erstmal kommen. Ich finde, die ist gleichermaßen infam wie wunderbar.
Richtig.
Wäre natürlich in einem Film wie, sagen wir mal, Millionärs Express oder einem Lucky Star Film vielleicht besser aufgehoben. Hier macht es ja gleich von Anfang an klar, okay, das ist doch ein ziemlich albernes Ding. Mhm. Ja. Also, man muss ja auch sagen, dass die meisten dieser Charaktere haben schon irgendwie so einen Tick, der sie auszeichnet und mit dem man sie auch irgendwie unterscheiden kann. Ja, da haben wir also den Ausraster, der immer so völlig sinnlos, fast Tourette-Syndrom-artige Verbalattacken auf seine Kameraden fährt. Mhm. Dann haben wir seinen Bruder. Der ist der Ruhige.
Ja, ist halt der Bruder.
Der definiert sich vor allem dadurch, dass er nicht so ist wie sein anderer, wie der Bruder. Dann haben wir natürlich Sammo Hung, der Dicke. Denn hier nicht ganz so Dicke.
Er hat ja extra abgenommen. 30 Pfund in drei Monaten.
War das 30 Pfund oder 30 Kilo?
Pfund.
Ich würde sagen Pfund.
Pfund. Ja. Na gut.
Und nur Hühnchen gegessen.
Viel, denke ich mal. Da war ja, denke ich mal, viel Potenzial. Er ist natürlich immer noch ganz schön korpulent. Aber, also, warum dieser Film überhaupt erstmal erwähnend oder besondere Erwähnung finden soll, zumindest für Sammo Hung-Fans, ich glaube, es ist der einzige Sammo Hung-Film, wo Sammo Hung eine vernünftige Frisur trägt.
Du hast es
mit... Er hat ja wirklich...
Du hast es
ja in jedem einzelnen Film eine Scheißfrisur. Und der trägt noch heute Scheißfrisur. Wenn man den im Interview sieht, so eine komische Dauerwelle mit einer seltsam gefärbten Haarsträhne vorne. Oder solche Fissermatenten, die absonderlichen Locken, Millionärsexpress, diese seltsame Tonsur oder was immer das für ein Schnitt gewesen ist. Das Normalste ansonsten ist ja immer so ein völlig absurder Topschnitt.
Ja, also ich finde es ja schön, dass du wieder auf die Haare eingehst. Wir hatten das ja schon letztes Mal bei Mission Adler, bist darauf eingegangen, dass Jackie Chan im ersten Arm auf Gott zur Abwechslung mal eine schöne Frisur hatte, bis er sie sich wieder mit der Mähne überwachsen lassen musste wegen der Verletzung. Und jetzt sind wir wieder bei den Haaren von Sammo Hung.
Das ist doch wirklich, das sieht doch hier mal richtig cool aus.
Kann es sein, dass du ihn nur beneidest um die tollen Frisuren, die er immer trägt? Okay.
Also die Frisur, Haare sind ja nun bei einem Schauspieler und bei einer Schauspielerin durchaus relevant. zur Bildung ihres Erscheinungsbildes.
Ja.
Und dementsprechend finde ich es, dass mir halt in anderen Filmen einfach so aufgefallen ist. Und wie gesagt, das sind ja nicht nur einfach Frisuren, die nicht so toll aufgemacht sind, sondern wo offenbar Mühe reingesteckt wurde, die besonders abscheulich wirken zu lassen.
Na gut, der Sammo Hung hat es ja wirklich bewusst gemacht. Er sagte im Interview, er wollte, sein Ansinnen war schon, den Film ernsthafter zu gestalten. Deswegen hat er weil in den anderen Filmen, Lucky Stars, war er immer so ein lustiger, dicker Kauz, ne? Und er dachte sich, er schafft es, Ernsthaftigkeit reinzubringen, indem er A abnimmt und sich offenbar, darauf ist er nicht explizit eingegangen, aber ich denke mal, das war auch eine notwendige Konsequenz, dass er sich die Haare kürzer schneidet, dass er ein bisschen ernstzunehmender aussieht, was eben auch der tonalen Ausrichtung des Filmes entspricht. Trotz all dessen, auch wenn der Film ernst gemeint ist, er kann nicht ganz so ein paar typische Hongkong-Marotten abschütteln. Nee, die sind hier und da immer noch da.
Am laufenden Meter Menschen totschießen, totschlagen oder mit irgendwelchen selber zusammengeschriebenen Werkzeugen außer Gefecht setzen, reicht ja nicht, um ernst zu sein. Nee, aber dann kommen halt wieder solche Sachen wie unser Fallschirmspringer, die halt komplett ins Comic-Kraut gehen. Also abgesehen davon, dass jemand, der mehrere tausend Meter in die Tiefe stürzt, immer noch in einem Stück ist und seinen letzten Satz noch vollenden kann.
Seine letzte 30 oder seine letzte Zahl noch sagen.
Der arme Kerl war ja erst bei 16 und er sollte bis 30 zählen.
Ach ja.
Oh Mensch.
Das ist so wunderbar bekloppt.
Ja, aber es reißt raus, finde ich. Es ist halt eine der wenigen Momente, in der sowas kommt. In anderen Sachen wie der Police Story Reihe oder so, da bist du ja, es wird ja immer kritisch gesehen, bist du es aber gewohnt, dass du komplette Elemente haben, also komplette Handlungselemente, die dann sowas aufbauen, gerne diese Verwechslungs- oder Versteckgeschichten oder sowas, die dann immer in Wohnungen aufgezogen werden. Das gibt's ja hier gar nicht. Und dann kommt ein so ein Ding, da möchte ich weiß es nicht, ich kann es nur vermuten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er in der ersten halben Stunde, die wir nicht sehen, die da im Gefängnis stattfindet, mehr von solchen Sachen aufgebaut wurden, bevor es dann ernst wurde.
Du meinst, dass da eben dann mehr, was heißt, solche Sachen, noch mehr Blödeleien oder mehr dramatisches Potenzial aufgebaut?
Blödeleien. Ich könnte mir vorstellen, dass da mehr Blödeleien sind, weil da die Truppe schön noch unter sich ist und sich in einem abgeschirmten Raum ist im Gefängnis und sich gegenseitig ihre Frotzeleien um die Ohren hauen kann.
Ja.
Dann ist es ja sehr gut, dass uns das erspart blieb.
Da stelle ich mir Szenen vor wie in The Prisoner, wo das Auto gewaschen wird und dann eine Dame mit ihrem Bikini irgendwie auf der anderen Seite ihre Dekolleté irgendwie entblößt und solche Sachen.
Ja, genau.
Keine Erinnerung.
Aber ich sag mal, solche dezent abseitigen Szenen gibt's ja auch im weiteren Verlauf des Filmes. Sei es jetzt natürlich der Oberbösewicht mit seinem seltsamen Kichern.
Ja, stimmt, oder? Das ist auch so ein Ding. Bei aller Ernsthaftigkeit, die Sammo Hung warm wurde, hat er trotzdem gesagt, er wollte irgendwie was Komödiantisches in den Bösewicht reinpacken. Und das ist in dem Fall irgendwie dieser komische verbale Tick, den er hat, den ich nicht so richtig.
Dann haben wir noch das kambodschanische Frauenkommando, bei dem das angeführt von Sammo Hungs spätere Ehefrau, der bezaubernden Joyce Gudenzi.
Die finde ich wirklich bezaubernd.
Die hat aber Probleme mit der Körperhygiene.
Ich weiß nur nicht, ob so riesenlange Zöpfe wirklich geeignet sind für so einen Guerillakampf.
Ja, weil da würde ich sagen, das wäre jetzt nicht der Punkt, wo mich der Film aus der Glaubwürdigkeit oder aus dem Glauben rausreißt. Aber bei ihrer ersten Attacke, die schon, man sieht erstmal das Trio, das Female, das Heroic Female Trio, erstmal noch ohne die männlichen Kameraden, wie sie irgendwie so einen Außenposten, das Vietcong.
Also da gab es einen Kill, ja.
Mit sehr coolen Moves. Einer davon endet, dass sie den Vietnamesen tötet, indem sie ihre Machete dem Vietnamesen voll ins Arschloch rammt. Bekanntermaßen der beste Ort, um jemanden schnell und leise zu beseitigen. Leise war jetzt ja, glaube ich, keine Priorität, aber so, das war, denke ich mal, auch schon so ein bisschen als Schmunzler, als vielleicht makabrer Schmunzler gedacht.
Ja, das war auch richtig draufgehalten. Ich meine, du hattest wirklich eine Frontalaufnahme von dem Pöter und dann hast du gesehen, wie die da volle Kanne von oben mit ihrer Machete da, wie mit so einem Fallball da nach unten stürzt.
Straight into the pooper.
Trade into the Pooper. Und da generell, jetzt ist schon aufgefallen, im Vergleich zu anderen Sammo Hung-Filmen, der Film hat schon einige splatterige Momente. Also ich finde ihn ungewöhnlich hart.
Na, da kennst du aber andere Sammo Hung-Filme nicht. Zum Beispiel der actionmäßig auch sehr zu empfehlende Pantyhose Heroes.
Oh, den kenne ich gar nicht.
Das ist im Prinzip, der ist ungefähr das zu William Friedkins Cruising, was Eastern Kandas zu Dirty Dozen ist.
Ach so.
Also ein Killer geht um im schwulen Milieu, deswegen verkleiden sich Sammo Hung und Alan Tam als Schwule und steigen in die Szene hinab. Und der Film hat natürlich, also sowohl sehr, 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 sehr viele Geschmacklosigkeiten. Zum Beispiel, wenn dann Sammo Hung und Alan Tam von, ich glaube, es ist Rosamund Kwan oder so. Jedenfalls, die bringt ihn zu, sich wie ein Schwuler zu bewegen. Mit ihren weiblichen Erfahrungen kann sie das offenbar. Ist bestens geeignet.
Okay, meine Watchlist ist soeben um einen weiteren Film gewachsen.
Und auf alle Fälle gibt's da gleich eine Eröffnungsszene. Da wird jemand mit einem Metallhaken, den jemand an der Hand hat, so richtig schön der Rücken aufgerissen von oben bis unten und du siehst rausschmottern. Also,
aber
dezent verstörend.
Das ist ein Film, der kam es in den 90ern, oder?
Nee, ich glaube, es ist 89.
Dann ist es zumindest, war das nach Eastern Connors. Ich würde sagen, also zumindest bis dahin für Sammo Hung war das ungewöhnlich hart, der Film.
Also der hatten immer so zumindest Geschmacklosigkeiten natürlich dabei. Und zum Beispiel Carry On Pickpocket, da gab es auch ein paar sehr derbe Szenen. Aber natürlich hier, da man sich ja eben auch an solchen Filmen wie The Deer Hunter orientiert, gerade so für Verhörszenen und sowas, da hat man natürlich ein paar Härten dabei, die es in den meisten anderen Sammo Hung-Filmen nicht gibt.
Das ist auch der Thematik geschuldet, würde ich dann aber einfach mal so sagen.
Ja.
Krieg ist die Hölle. Lustig, ich sehe nur gerade, ich habe die IMDb hier gerade hinter mir noch offen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur der englischen Sprachfassung geschuldet ist oder auch der, die wir haben. Unsere drei kambodschanischen Mädels werden einfach nur konsequent als Guerilla Girl 1, 2 und 3 aufgelistet. Hatten die keinen Namen?
Wenn du dich erinnern kannst, wohl nicht.
Kann mich an keinen erinnern.
Na gut.
Die Stinkende, die Verräterin und die übrig bleibt.
Ja.
Genau. Aber eigentlich sind ja alle Verräterin gewesen, weil sie haben ja die ganze Zeit über eigentlich ein falsches Spiel gespielt, weil sie ihre eigenen Pläne verfolgt haben und die Söldnertruppe nur genutzt haben, um ans Ziel zu kommen, um dann kurz vorm Ziel zu sagen, nee, nicht in die Luft jagen, wir wollen es selber nutzen. Den ganzen Spaß hier.
Ja, das... Ich weiß nicht, ob man das als Verräterin bezeichnen kann. Also dazu muss man ja, glaube ich, sagen, also zumindest ich für meinen Teil kann sagen, dass die Handlung und das Ziel mich natürlich nicht die Bohne interessiert hat. Na, das ist, denke ich mal, eines der Mankos des Filmes, dass es halt einfach nicht mal den üblichen Drive gibt, den andere Hongkong oder andere Actionfilme haben, dass man sich zumindest erstmal auf so einen gewissen Grundnenner einigen kann. Die fliegen halt nach Vietnam, um irgendwelche alten Waffen hochgehen zu lassen. Also super aufregend. Ja. Und wenn man natürlich noch aus einer Perspektive kommt, dass man vielleicht eher, wie ich es mit den Vietnamesen sympathisiert, also nicht den hier im Film, sondern grundsätzlich, dann ist das Ganze natürlich, dann drückt man den Leuten natürlich noch viel weniger den Daumen. Also sprich, das war quasi reiner Selbstzweck, den die hier auf ihre Action-Tour de Force hingelegt haben. Aber vielleicht sollten wir auch langsam so ein bisschen zu dem, dass man, wie man es denn fanden, gewisse Elemente kommen. Es ist, glaube ich, schon vielleicht der actionreichste Sammo Hung-Film.
Er ist auf jeden Fall auch der facettenreichste, was die Action angeht. Ich glaube, du hast sonst nicht so viele, so eine Mischung aus Ballereien, klassischer Hongkong Martial Arts und auch wirklich diesen Stunts, wo viel gesprungen wird und Autos in die Luft gejagt werden. Das ist, hier hast du eine ganze Bandbreite an allem, was das Action-Kino so zu bieten hat.
Und mich würde ja mal interessieren an Markus die Frage, da du ja derjenige bist, der, glaube ich, am meisten sich vorher, sagen wir mal, geziert hat, beziehungsweise offenbar deine letzte Sichtung sehr stark von den Erinnerungen an die vorhergehenden auseinanderging. Wie war es jetzt? Was genau hast du jetzt hier erlebt?
Wie fühlen Sie sich?
Wie fühle ich mich? Mir ist jetzt beim dritten Mal jetzt aufgefallen, wie das, was wir jetzt schon die ganze Zeit herausgearbeitet haben, wie dünn eigentlich das Konstrukt ist, also wie wenig ich eigentlich über die Figuren weiß, dafür, dass ich mit denen dann doch so mitfühlen soll. Ich kann eigentlich nur das jetzt wiederholen, was du jetzt alles schon vorhergearbeitet hast, weil das sehr auf mein Fazit halt einschaltet.
Ach so.
Ja, hast mir schon viel vorweggenommen. Der Verlauf der Handlung so dünn ist, dass es ja nur ein Man-on-a-Mission-Film ist, bei dem es vollkommen egal ist, was eigentlich die Mission ist, sondern es soll ja eigentlich um die Männer gehen und dass das halt so episodenhaft abgearbeitet wird. Man läuft ja quasi von einer Stage zur nächsten. Man kommt im Dorf an, um den, da was war's, Informanten, Bruder des anderen Colonels, den man zurückgelassen hat, zu finden, wo man dann noch...
Ich hab's auch nicht verstanden.
So ganz. Yuen Biao wird auch noch mit aufgenommen, also ich freue mich immer, wenn ich Yuen Biao sehe.
Ich auch.
Das ist immer wieder schön. Und dann springst du halt...
Meinung zur Frisur? er trägt ja auch eine eher ungewöhnliche Frisur.
Ja, so ein bisschen so Emo-Schnitt.
Da ich gestern Abend auch noch mal zu Ehren von Joe Belmondo die unglaubliche Reise des Monsieur Hell geguckt habe, wo der Herr Belmondo auch so eine tolle trägt, die ihm ständig im Gesicht hängt, möchte ich es fast schon als Hommage betrachten.
Oh. Ich habe da, das ist für mich voll der klassische Emo-Look.
So. Ja, aber ja, die Frisur mit diesem tollen Ohrring noch an der Seite. Am Anfang.
Ja, er hat also so für mich so den größten Comic-Charakter, Yuen Biao, in dem Film. Er wirkt wirklich wie aus einem Comic, so wie der aussieht.
Ich hatte das Gefühl, man wollte den dezidiert als nicht Teil dieser militärischen Truppe darstellen, sondern als Lebemann vielleicht. Der hat ja auch so ein etwas seltsames Trike, glaube ich, ist das, oder was der fährt, so ein Dreirad. Was so bisschen ausgeputzt ist.
Ich glaube, es gibt einen besseren Fachbegriff dafür. Wie heißt die denn, diese?
Ist das nicht Trike?
Trike? Ach ja, Trike, genau. Bei Dreirad stelle ich mir gerade was anderes vor. Da stelle ich mir gerade vor wie der kleine Junge aus Shining.
Er ist eins von diesen Dreirädern, was hinten die zwei Räder hat und vorne nur eins.
Ja.
Anders als es bei Kindern meistens der Fall. Warte mal, nee, doch. Kinder-Dreiräder, die haben meistens auch ihre zwei Räder hinten, oder?
Gut, ich werde es in zwei Jahren sagen.
Back to topic, Markus?
Ja, ganz kurz dann noch. Und mir dann für mich, für mein Sehempfinden halt aufgefallen ist, dass der Film sich nur von Einzelszene zu Einzelszene, also einzelnen Episoden quasi hochhangelt, in dem stichpunktartig einer nach dem anderen aus dem Film rausgeschrieben wird und die halt für mich von unterschiedlicher Qualität sind. Er gibt für mich keine gerade Linie, sondern geht mal hoch, weil mir eine Szene gut gefallen hat. Die Ankunft im Dorf mit den dazugehörigen Martial Arts Einlagen, der Momente ich nenne es mal den Rambo-Moment, als Sammo Hung dann diese Palmenblätter als Waffe umfunktioniert, finde ich ziemlich klasse.
Was sogar wirklich geht, ne? Hat im Interview gesagt, ja, er hat sich das zeigen lassen und war erstaunt, wie gut das funktioniert.
Das habe ich auch gesehen, das Interview. Ja. Deswegen. Aber zum Beispiel die Deerhunter-Variante, ich mag solche Gefangenen-Momente, die ziehen mich immer so ein bisschen runter, weil sie dann auch immer so mit den dummen Sprüchen so meandern zwischen Humor und Ernst. Und er gibt dann so keine klare Linie und keinen klaren Bruch. Wenn ich mir jetzt beispielsweise einen anderen Film, ihr habt schon besprochen, ich war ja nicht dabei, Police Story nimmt, der ja auch mit seinem extremen Humor bricht, aber Police Story wenigstens den Anstand besitzt, das alles in der ersten Hälfte abzuarbeiten, um von da dann in den ernsthaften Part umzuschwappen, sind mir solche Strukturen einfach lieber. Was die Action des Films angeht, ist weitgehend top-notch. Aber der Film, mir fehlt der Filmfluss so ein bisschen.
Ja, da kann ich dir eigentlich auch nicht widersprechen.
Vielleicht hätte ich, wie gesagt, und deswegen sage ich, vielleicht hätte ich dann doch die Einführung im Knast gerne noch gesehen, um den Film so ein bisschen kompakter, ein bisschen vollständiger wirken zu lassen, so dass man die Einführung halt hat und dass du dann halt auch weißt, warum jetzt wer, wann, wo, wie in dem Film an dieser Stelle jetzt ausscheiden muss oder was es mit dieser Person so ein bisschen auf sich hat. Aber da kann ich nur spekulieren.
Es gibt ja das Argument, dass man sagt, wenn man einen Film kürzer macht, macht man ihn langweiliger, als wenn man ihn länger macht. Und in dem Fall könnte das vielleicht zutreffen, eben weil dem Film so ein bisschen Fleisch fehlt, dass du dann quasi durch die 98 Minuten dich vielleicht eher durchquälst, als wenn der Film sich elaboriert 2 Stunden genommen hätte, um Charaktere zu verfestigen. Aber das ist nun mal nicht die Stärke eines Sammo Hungs. Und wenn ich sage, es fehlt Fleisch, dann ist es nicht nur inhaltlich, was Charakterisierung angeht, sondern auch bei Szenenübergängen. Manchmal ist es irgendwie viel zu schnell, ist irgendwie eine Szene vorbei und dann ist in der nächsten Szene, siehst du gleich neue Charaktere oder es kommt sofort ein Hubschrauber rein und er lässt dann irgendwie eine Szene mal nicht abklingen, sondern es gibt dann wirklich sehr, sehr harte Übergänge und da finde ich auch, da fehlt so ein bisschen so das Gefühl dafür, einen Film ein bisschen einen angenehmeren Fluss zu geben.
Man sollte auch nicht vergessen, dass auch in diesen ganzen Comedy-Elementen, die ja auch zu Recht kritisiert werden, also ich bin da kein eiserner Verfechter und will die auch in den anderen, vor allen Dingen in den Jackie Chan-Produktionen und auch in anderen Sammo Hung-Produktionen jetzt verteidigen.
Weil ich habe diesen Kritikpunkt noch nie gehört.
es gibt Filme, wo sie mir auch fast den Film komplett zerstören. Ich denke beispielsweise an Project B oder so, wo das viel zu lange ausgewalzt wird, oder auch Miracles hat Elemente, wo das viel zu lange dauert. Mhm. Was man aber halt auch nicht vergessen sollte, für das Gesamtbild des Films wird in solchen Szenen aber auch meistens ein bisschen, wenn es auch nur Mühe ist, ein bisschen Charakterbuilding und ein bisschen Handlungselemente weitergetragen, die dann halt mal wegfallen würden. Und das Gefühl habe ich halt für mich, zumindest was die Charaktere angeht, das fehlt mir hier bei Eastern Condors.
Ja. Also finde ich tatsächlich nicht. Also ich wäre dabei, der Film hätte schlanker, besser funktioniert. Ich hatte es vorhin schon gesagt, also hätte man sich auf Sammo Hung und Yuen Biu konzentriert und die ganzen Comedy-Kasper weggelassen, wäre das, denke ich mal, ein besseres Ding. Das Frauenkommando hätte dabei sein können, um da auch noch ein bisschen Dynamik reinzubringen. Aber also genau. Man muss ja mal sagen, bei dem Kommando, das sind ja rein von den Schauspielern oder von den Darstellern, ich weiß nicht, nach welchem Gesichtspunkt man die gecastet hat. Also da haben wir also neben Sammo Hung, wo es also nachvollziehbar ist, warum der dabei ist, da haben wir also Leute dabei wie zum Beispiel Yuen Woo-ping und Korean Kwai, ja,
der mit der Fluppe
als Regisseur. Der mit dem Knorpel ist Yuen Woo-ping, genau, die also eher als Regisseure und Action-Regisseure natürlich bekannt sind, die jetzt aber nicht unbedingt die großen, die haben jetzt keine irgendwie glaubwürdige physische Erscheinung, bei der man sagt, ja, natürlich sollten die hier mit dabei sein, die wirken eher gebrechlich. Ja. Man wundert sich eigentlich, dass es so lange durchhalten. Die verkriechen sich offenbar auch in den meisten Action-Szenen. Ich meine, gut, ballern, es wird viel geballert in dem Film, das unterscheidet ihn, glaube ich, von vielen anderen Sammo Hung-Filmen. Das kann man offenbar auch, wenn man aussieht wie ein Spargel-Tarzan oder wie ein Gnom oder so. Aber trotzdem ist das natürlich schon eine Sache, die das ganze Konzept etwas belastet. Anders als beim dreckigen Dutzend, die ja auch so ein bisschen auf ihre Spezialkenntnisse hin in diesen Trupp gecastet wurden, spielt das hier eben keine Rolle. Hier ist halt nicht mal der begnadete Autodieb dabei, den man vielleicht brauchen könnte, um mal noch ein Gefährt zu stehlen oder kurz zu schließen oder sowas, ja. Sondern das sind halt die offenbar gerade verfügbar waren.
Ja.
Deswegen wirken sie natürlich eher wie Ballast als wie irgendeine sinnvolle Ergänzung dieses Kommandos.
Da sprichst du an, du hilfst mir gerade, dir den Gedanken in Worte zu fassen. Die Figuren sind für den Erfolg oder Misserfolg der Mission zu uninteressant, dafür aber zu prominent besetzt und zu sehr in den Vordergrund gedrückt. Wie du schon sagst, nimm 2 oder 3 Hauptfiguren, Sammo, Yuen Biao, das Kombojane de Kommando, und die anderen Figuren, sofern du überhaupt noch mehr brauchst, oder nimm halt noch 4, 5 Fußsoldaten mit, die wirklich komplett im Hintergrund bleiben, mit No-Names besetzt sind, die keinerlei Screen-Präsenz erfordern. Und dann sind die halt dabei und dürfen halt über den Film, darf das Kommando auf mir aus immer kleiner werden. Das wäre so, so kriegen halt natürlich jeder sein Recht, jeder kriegt seine Szene, aber ich weiß halt nicht warum, nur weil es halt mehr oder minder bekannte Namen sind, weil es sind ja weitgehend.
Weil es halt ein Ensemble-Film sein soll.
Ja, Ja, natürlich, es soll halt einer sein.
Die Frage ist, warum sollte er das sein, ne?
Das macht beispielsweise der von Sergei betitelte Das dreckige Dutzend deutlich eleganter, zumal er ja auch anderthalb Stunden lang diese Ausbildungszeit, in der wirklich jeder auch mal seine Szene bekommt. Ich habe Das dreckige Dutzend vor bestimmt über 20 Jahren das letzte Mal gesehen, ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine mich zu erinnern, dass jeder zumindest eine große Szene hat, die dann auch irgendwo eine gewisse Relevanz für später hat. Die gibt's hier halt nicht.
Eben.
Gut, man könnte halt hier jetzt wieder argumentieren, naja, sie sind ja nur das B-Team gewesen, die man ja eigentlich nur verfüttern wollte. Es sollte ja eigentlich gar keine irgendwelche Fähigkeiten besitzen, weil es sollte ja eigentlich keiner zurückkommen. Aber für mich als Zuschauer fehlt mir das dann halt natürlich.
Ja. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem den Figuren ein bisschen Fleisch geben kann, dass sie was Interessantes haben, wo man merkt, okay, die waren zwar nicht gedacht für diese Mission, aber wieder erwarten, haben die so ein paar Fähigkeiten, wo man merkt, hey, gut, dass die doch dabei sind.
Sowas dann, halt bau, dann bau aber bitte während des Einsatzes Szenen ein, dass der Charlie Chin, unser Frauenheld, vielleicht ein bisschen zudringlich übergriffig ist, weil dann gib ihm halt den letzten Schubs, dass er vielleicht sogar ein kleiner Vergewaltiger ist und über eine der Mädels herfällt. Dessen gibst du ihm eine Szene, warum er das hat. Oder
na, er macht ja sich ein, die, ich glaube, das ist das Jüngste von den Frauentrio, macht er sich ja so ein bisschen ran und die gibt ihm aber auch gleich zu verstehen, dass er ihm aber ordentlich die Fresse poliert, wenn er jetzt nicht ablässt. Und offenbar ist sie da recht glaubwürdig.
Das Gesicht abschneidet.
Ja, aber dann wünsche ich, weiß nicht, ja. Es ist aber halt, klar, es ist schon zu oft gemacht worden, aber dann würde ich mir halt wünschen, dass er halt über die Stränge schlägt und vielleicht sogar vom eigenen Team ausgesondert werden muss, zurückgelassen werden muss, getötet werden muss. Aber nein, er bekommt halt am Ende sogar noch den, fast schon den heldenhaften, diesen Heldentoten spendiert.
Ja. Ja, das ist tatsächlich natürlich eine Sache, dass also auch die Dynamik des Kommandotrupps, also wenn so viele Verbrecher mehr zusammen in irgendwas machen, denke ich mal, irgendwas bloß machen, dass es dann natürlich zu Spannungen kommt, aber abseits von ein bisschen Gemaule und Gefrotzel und den gelegentlichen Tourette-mäßigen Ausbrüchen des von Billy Laus Charakter ist ja halt da relativ wenig zu bemerken. Also da merkt man einfach, dass das keine Priorität. Eigentlich wollte der Film gerne Rambo 2 sein. Und aus Gründen, die nicht ganz nachvollziehbar sind, hat man noch 20 weitere Leute dazu engagiert, um an Rambos Seite zu marschieren.
Es besteht zwischen diesen, in diesem Team, innerhalb dieses Teams, fast keinerlei Reibung. Die Gefahr kommt nur von außen. Die haben mit sich selbst keine Probleme. Auch wenn sie sich hier und da mal
Lucky Stars war mehr Streit.
Da haben wir wieder Lucky Stars referenziert.
Ja, aber das fehlt mir halt so ein bisschen. Die sind, obwohl sie sich ständig mal anmaulen, anschreien und so weiter, sie sind immer auf einer Linie. Sie wollen alle diesen Einsatz halt erfüllen, ohne dass da mal einer ausbricht. Vielleicht, gut, wir haben eine Verräterin dabei. Das fand ich überraschend, dass der Verräter der Gruppe bei den kambodschanischen Mädels zu finden war. Also war mal nettes Element. Eigentlich hätte man erwarten können, dass einer aus dem Team vielleicht den die Mission quasi durchschaut und weiß, ey, ich komme hier sowieso nicht lebend raus, ich sympathisiere jetzt mit den Vietnamesen, um aus der Sache rauszukommen. Das wird uns erspart. Aber ich weiß nicht, das sind Sachen, auf der einen Seite sind sie Klischee, auf der anderen Seite machen sie mir hier den Film so ein bisschen langweilig, weil du weißt, bei jedem Setpiece, nach jedem Setpiece, einer fliegt jetzt raus. Einer muss jetzt ausgesondert werden, bis man beim Finale dann groß reinmachen kann.
Ja. Uns eigentlich auch egal, wer es ist, weil sie eben alle gleichermaßen egal sind.
Ja. Wollen wir an der Stelle mal zusammenfassen, dass jetzt ein Sammo Hung Charakterisierung nicht gerade mit Fingerspitzgefühl betreibt?
Das kann man sagen.
Das denke ich mal. Nichts anderes erwarte ich natürlich von einem Sammo Hung-Film.
Ich erwarte auch nichts anderes, aber wie gesagt, gerade bei dem Film, bei dem Setting, bei der Figurenkonstellation fällt es umso mehr auf.
Weil es so viele sind und keiner halt irgendwas an Futter bekommt. Es wird alles immer nur in Nebensätzen so ein bisschen runtergehandelt.
Genau. Ich überlege, ob der Film dann besser funktioniert hätte als wirklich als offensive Action-Komödie, also als weiterer Lucky Stars-Film, nur halt die Lucky Stars in Vietnam.
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich würde nämlich gerne ein bisschen hinlenken zu der Frage oder zu der Antwort auf die Frage, warum der Film sich dann doch großer Popularität erfreut, also zumindest bei denen, die ihn kennen. Und warum ich ihn beispielsweise schon für einen der besten Sammo Hung-Filme halte.
Allgemein oder auf dem westlichen Markt?
Allgemein.
Gut, allgemein kann ich nicht sagen, hier auf dem westlichen Markt will ich sofort sagen, wegen des fehlenden
Humus. Es gibt nichts anderes.
Ja, genau. Nein, ist nicht böse, weil da hast du mehr Einblicke als meiner einer. Aber so wie ich das jetzt immer vermehrt halt mitbekomme, hier kann ich mir gut vorstellen, dass halt, wie gesagt, der Humor so runtergedampft ist und er dadurch auch für den westlichen Markt leichter verdaulich ist.
Ja, jetzt haben wir so viel hier und da über den Humor gelästert, oder, aber eigentlich ja ist es schon so, dass es da relativ sich in Grenzen hält. Es ist nur, weil er durchgehend sehr viel ernster ist als andere Filme, fallen so ein paar kleine Marotten umso mehr auf. Das ist schon das Ding. Ja. Und ansonsten haben wir vielleicht vergessen, eingangs zu erwähnen, der Film war ja lange Zeit, hat er wirklich keine deutsche Veröffentlichung gehabt und er hat erst in diesem Jahr eine Art Wiederbelebung gefunden, weil er eben neu erstmals auf DVD wieder erschienen ist oder auf Blu-ray. Und auch andere Filmpodcasts haben den Film für sich neu entdeckt. Zum Beispiel der Schröcker bei Kino Plus hat den Film plötzlich für sich entdeckt und dann Review gemacht. Und bei vielen anderen Reviews habe ich das Bereichen habe ich das auch gesehen.
Weil wir so lange gezögert haben.
Ja, eben.
Wir hätten die Ersten sein können. Wir hätten die Welle losbrechen können.
Wir waren wieder zu langsam. Ne?
Fucking real life.
Ja. Fucking real life. Nee, das war gar nicht gemeint. Aber ich meine ja, er ist wieder so ein kleines bisschen irgendwie in das Bewusstsein von einer gewissen Filmbubble gekommen. Und und ich fand es dann eben schön, den neu zu sehen. Aber wir haben so ein paar Problemchen angesprochen bei dem Film. Action-technisch kann man natürlich nicht meckern. Wir können noch mal erwähnen, was für krasse Stunts Jun Biao macht, die ich eigentlich sehr gerne
sehe. Du brichst das schon wieder so routiniert, bist fast gelangweilt runter.
Nee,
als wenn das nicht
war die zentrale Anfang.
Hauptattraktion. Ach so, okay. Moment,
ich war
du neigst aber gerne dazu, das eigentlich Wesentliche solcher Filme ein bisschen zu vernachlässigen. Ja. Und wir haben uns jetzt natürlich schon ganz schön lange über den Humor und die Charaktere unterhalten. Und ich habe das Gefühl, wir haben dabei schon mehr Zeit aufgewendet als die Macher des Filmes, vermutlich ja, mit diesen Facetten des Filmes verbracht haben.
Aber jetzt bin ich über den Vorwurf doch schon ein bisschen erstaunt. Also wir sind, glaube ich, bei Police Story Mission Adler schon sehr detailliert auf die Action eingegangen. Und selbiges soll jetzt auch hier passieren.
A, war ich da nicht dabei und B, möchte ich mir das Beste zum Schluss halt auch bewahren.
Okay, genau.
Mal so.
Wir wollen positiv enden.
Wir wollen ja positiv enden. Und es gibt auch einiges Positive da jetzt zu berichten. Also auch wenn ich jetzt viel gemeckert habe und mich die Sichtung so ein bisschen ernüchtert hat, heißt das nicht, dass ich mich die 90 Minuten nicht gut unterhalten gefühlt habe oder die irgendwie langweilig
gewesen
wäre.
Das ist ja schon mal was.
Ja.
Und ich möchte natürlich gerne erstmal sehr gays, sagen wir mal, Anspruch als Schöngeist auch ein bisschen entsprechen und darauf eingehen, dass ich den Film, der hat ein paar wirklich extrem schöne Momente, also rein fotografisch, ja. Also
ja, die Schlussszene, als du dann die Berglandschaft siehst, war zum Beispiel schön, ne?
Na, aber zum Beispiel, also eine wirklich exzellent fotografierte Szene, finde ich, ist, wenn die über diese Brücke gehen. Und da wird erstmal die strategische Lage kurz angerissen und dabei schwingt die Kamera so ein bisschen übers Geschehen. Da gibt's dann sehr schöne Einstellung, wo diese zwei Maschinengewehr-Lafetten, die sind wirklich extrem schick ins Bild so gehalten und sehr schön. Es ist eine sehr schöne Szene. Natürlich auch beispielsweise bei der finalen Explosion gibt es mit einer der schönsten Slow-Mo-Explosionsmomente. Die Kamera ist ganz tief gesetzt und dann bläst die Explosion raus und wirbelt das ganze Laub in Richtung Kamera. Das sieht auch fantastisch aus. Und also ich meine, und auch der Dschungel ist wirklich cool fotografiert. Es ist nur, ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht mal für ein kleines Intermezzo in der Stadt macht, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das ist so allgemein mein Problem mit Dschungelfilmen. Der Dschungel sieht meistens nach 10 Minuten nicht anders aus als nach 100 Minuten. Und das haben wir natürlich auch hier ein bisschen. Aber der ist, das ist ja, glaube ich, einer von Sammo Hangs Stammkameramännern, Arthur Wong, der auch als einer der besten Hongkong-Kameraleute gilt und der also auch hier wieder einen sehr guten Job macht, finde ich. Also da erhebt er sich zum Beispiel positiv vom Gros der philippinischen Billig-Dschungelklopper aus dem Hause Roger Corman und Sirio Santiago, heißt er so?
Genau.
Sirio H. Santiago, glaube ich, ja.
Genau.
Ab. Na, also wer alleine Dschungelballer-Filme mag, dürfte hier schon ordentlich auf seine Kosten kommen.
Also auch von der handwerklichen Seite ist ja jedem dieser Filipino-Dinger weit überlegen. Da gibt's kein Entkommen, sagen wir so.
Auch wenn man gar keinmal die Vergleiche gar nicht ziehen.
Nee, auch im Aufwand und so weiter, was da auch gerade die Brückenszene, die du da beschreibst, die ist schon toll. Ich finde die auch, die hat auch ein paar schöne Shots, denn es sind auch tolle Ideen in dem ganzen Film verteilt. Wir haben die Palmen schon angesprochen, oder halt auch bei dieser Brückenszene, wenn Samu sich von hinten anschleicht und diese Stellung mit der Machete in der Hand quasi anspringt über diese, ich weiß gar nicht, was er, es waren Trampoline eigentlich, aber was sind das für Bretter, die halt sich biegen unter seinem
Gewicht? Ja, nicht so Metallgitter.
Diese Metallgitter.
Ja, das war komisch, warum die ihn jetzt nach oben katapultiert haben, das ist aber, ja, scheiß drauf, weil es gut aussah.
Es funktioniert. Es war für mich, mein Geschmack, einfach zweimal zu viel, weil er halt ewig angesprungen kam, da war er ein bisschen zu selbstverliebt in die Szene, aber die Idee an sich war toll und wie das Ganze dann halt auch aufgelöst wird, auch in schönen Materialschlachten.
Passt. Also das, aber du hast halt auch wieder dieses sehr einfallsreichen, ich weiß nicht, Markus, ich habe mich letztens mit dem Sergej kurz darüber verständigt, dass wir beide bei YouTube dieses Video gesehen haben, ob du es vielleicht auch kennst, Why 80s Hong Kong Action Movies Kicked Ass, so ein gut 20-minütiges Video von einem Kanal namens Enter the 37th Chamber. Und der nimmt da tatsächlich ganz gut auseinander, was genau so eine Hongkong-Action-Szene aus der guten alten Zeit eben so besonders macht. Und da geht eben auch auf die Montagetechniken ein, auf die auf den Umgang mit der Kamera. Und da hat man auch hier bei Eastern Condor sehr schöne, einfallsreiche Winkel, die Kamera richtig top-down auf zwei Leute. Und dann siehst du Yuan Biaos Fuß der Kamera entgegenkommen und dabei kickt er gleich noch richtig schön das Kinn des gegenüberstehenden Büttels.
Das fand ich
schön.
Das
sind einfach Szenen, die sieht man in keinem teuren Hollywood-Actionfilm dieser Zeit und natürlich auch in keinem billigen Filipino-Klopper. Da merkt man einfach, dass er natürlich ein Meister seines Faches ist.
Ich finde, Yuen Biao hat auch die besten Einzelszenen, was reine Martial Arts Einlagen angeht. Also mehrfach in dem Film wurde mit Zeitlupe wirklich aufgenommen, wie er einen Drehkick macht in der Luft und dann die Kokosnuss dann noch trifft und sie jemand ins Gesicht schießt.
Das war aber ein bisschen die Kokosnuss. Falls das eine Kokosnuss ist, ich habe es, glaube ich, für eine Melone gehalten oder so.
Dann also, ist er zerplatzt.
Da kickt er dann aus einer relativ komplexen Bewegung hinaus, kickt dann noch dieses Ding weg, aber das landet dann beim Gegenüber so relativ saftlos in der Mitte des Bauches. Ich habe mich gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen antiklimaktisch, dieses Ende.
Es war bloß eine Ablenkung.
Weil man es hat in einer Szene, es hat ohne Schnitt gemacht, also das ist halt auch quasi die Wucht, wie es dann da ankam. Er muss dann also diesen Typen nochmal extra mit Kicks auf den Boden schicken. Aber es ist auf jeden Fall eine super coole Szene und da gibt es hier natürlich jede Menge von.
Ja, das zieht sich aber durch Yuen Biaos Karriere, finde ich. Egal wie groß oder klein seine Rolle ist, wenn er seine akrobatische Einlage hat, dann ist man immer sehr bemüht darin, einen exotischen Kamerawinkel zu finden und es in Zeitlupe zu präsentieren. Ich meine, ich glaube, es war im Finale von Dragons Forever, wo du von oben siehst, wie er quasi einen Salto auf so einer...
Aber das ist ja auch ein Sammo-Hang-Film.
Genau.
Ja, eben. Also ich wollte sagen, Sammo-Hang kennt, glaube ich, natürlich auch die Stärken von Yuen Biao am besten. Es gibt jede Menge billiger Yuen Biao-Filme, wo da halt eher verheizt wird mit Standard-Kicks und sowas. Aber da gibt's hier natürlich schon Cooles zu sehen. Wenn was Standard ist hier in Eastern Canada, dann würde ich sagen, ist es das Geballer. Das ist tatsächlich, hatte ich schlechter in Erinnerung und fand ich jetzt eigentlich doch recht gut. Ich würde sagen, es ist schon so Rambo 2 Niveau.
Mindestens.
Was ich aber auch nie so super toll fand. Es ist halt jetzt nicht gerade John Woo.
Nee, aber er lässt. Aber es zeigt dir schon in einigen Szenen, dass hier A Better Tomorrow so ein bisschen Einfluss geübt hat. ein Jahr vorher. Ja. Also die Szene am Anfang in der Hütte, wo die da durchsieht wird, also da staubt und zersplittert es fliegt alles durch die Fetzen. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass es jetzt vorher, ich glaube 2 Jahre vorher, hätte so eine Ballerszene nicht so ausgesehen wie jetzt da in Eastern
Condors. Das habe ich eher als Rambo 2 Referenz verstanden, da gibt es nämlich eine sehr ähnliche Szene.
Ich finde, in Rambo 2 gibt es für mich keine Szene, in der eine Hütte so schön durchsieht wird wie in Eastern Condors.
Ja, das ist cool gemacht. Auch schön übrigens ist der Umgang mit der Pyrotechnik. Also es wird eine Handgranate zum Beispiel auf einen LKW geschmissen. Dann kommt eine kleine Explosion und man denkt sich, das hätte ich mir jetzt vielleicht cooler vorgestellt. Aber mit dieser kleinen Explosion wurde offenbar dann der Tank des LKWs entzündet. Und dann kommt also danach, vielleicht 3 Sekunden später, eine große Explosion, die das Ding ordentlich auseinanderfetzt. Im Finale gibt es dann sogar eins, wo nochmal eine dritte kommt, die es nochmal größer macht. Da ich doch so ein bisschen Hobby-Pyromane bin, also filmischer Hobby-Pyromane, ja. Hat mich das sehr befriedigt. Das ist schon sehr schön.
Er ist sich seiner Schauwerte in dem Film sehr bewusst und er weiß, in dem Film gut einzusetzen. Also er weiß, wo die Zeitlupen sitzen müssen.
Das gute Stichwort Zeitlupe. Ganz kurz, ja. Weil es gibt viele Einstellungen, die ich mit der Zeitlupe wirklich sehr schön eingefangen fand. Ich habe schon die mit Yuen Biao erwähnt. Aber dann ist das so eine komische Krankheit bei Sammo Hung. Manchmal kriegt das Zeitlupen gar nicht hin. Dann wirken die so extrem verwaschen und diashowhaft. Also wo du wirklich so eine abgehackte Szenenfolge hast, wo ich nie verstanden habe, welchen ästhetischen Wert er darin gesehen hat. Und zumal er eine vernünftige klassische Zeitlupe ja kann. Ich habe es bei einigen
Szenen... Das liegt doch einfach daran, dass die Szene nicht mit der Intention gedreht wurde, eine Zeitlupe zu machen und also nicht in schneller Geschwindigkeit gedreht wurde. Und man hat einfach dann, das hat man in vielen Hongkong-Filmen dieser Zeit, man wollte einfach dann doch bei der Montage eine Zeitlupe-Szene machen und dann wird einfach die Framezahl runtergeschraubt.
Dann sage ich ganz klar, ich bin kein Freund dieses Stilmittels. Also, aber ich habe das meistens auch eher bei Sammo Hung-Filmen gesehen, bei reinen Jackie Chan-Filmen kann mich jetzt nicht an solche Szenen erinnern.
Jackie Chan hat es besser geplant.
Ja,
besser geplant, aber täusche ich mich jetzt, das ist jetzt nur ein Gefühl, ich habe jetzt nicht empirisch bewiesen, aber kommt diese Technik nicht oft bei finalen Schlägen oder beim Auflösen der Szene immer dann zur Geltung?
Finishing Moves sind es gerne mal, ja.
Genau, also gerne mal so ein Fuß, der unten ans Kinn geht, dass einer nochmal so ein Salto rückwärts schlägt durch eine Scheibe oder irgendwas ja. In der Richtung.
Da wird es auch bei Jackie verwendet. Aber bei Jackie Chan hat er natürlich beim Dreh der Szene schon dran gedacht, dass er da natürlich eine Zeitlupe haben möchte und es entsprechend schnell gedreht. Ne? Bei billigeren Filmen oder bei etwas flüchtigeren Filmen, und da gehört der hier offenbar trotz des hohen Budgets, darauf möchte ich auch gleich nochmal eingehen, offenbar mit dazu, zum Beispiel auch bei Yes, Madam, also diesen ersten In-Line-of-Duty-Film, hast du auch solche Zeitlupen, die halt ruckeln. Es ist aber nicht das Gleiche. Ich hatte mich da mit Sergei nämlich schon mal drüber unterhalten, weil Sammo Hung hat, als er 93 oder sowas, hat er ja für Wong Kar-wai die Action-Regie übernommen für Ashes of Time. Und Wong Kar-wai hat einfach so eine gewisse... das habe ich mal gelesen, dass das Step-Framing genannt wird, eine Ruckelzeitlupe mit Schmiereffekt, wie man sie zum Beispiel bei Chungking Express sieht, wenn Brigitte Lin ihre einzelne Action-Szene hat, bei Fallen Angels hast du fast jede Action-Szene.
Chungking Express? Oder ja. War es nicht Fallen Angels? Chungking Express gibt es auch keine Action-Szene.
Doch, da gibt eine actionartige Szene, wenn du Brigitte Lin bei ihrem ersten Auftritt so ein bisschen als Killerin, da schießt das, sie irgendwie.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Fallen Angels war.
Nein.
Nee, gut, dann.
Da spielt doch nicht Brigitte Lin mit blonder Perücke.
Gut, dann habe ich es verwechselt. Entschuldigung, vergiss es.
Also, vielleicht war das jetzt zu viel mit Action-Szenen. Es war aber halt in diesem Film sowas wie ein actionartiger Moment. Und da war halt das mit dabei. Und Sammo Hung hat offenbar an dieser Technik Gefallen gefunden, weswegen du zum Beispiel bei Thunderbolt oder bei Mr. Nice Guy im Finale, die werden richtig versaut, habe ich das, so finde ich, ja. Dass die halt mit dieser Technik halt so verfremdet werden und da kommt nichts Positives bei raus. Ich muss sagen, in 90er Jahren fand ich das super, weil ich da hatte ich irgendwie so eine kleine Arzi-Fazi-Periode, wo ich einfach dachte, warum normales Bild präsentieren, wenn man es auch verfremden kann. Inzwischen weiß ich das nicht mehr ganz so zu schätzen. Aber auf alle Fälle, das ist ja bei Eastern Condors, sind es im Prinzip klassische Zeitlupen, nur mit weniger Frames, weil die halt nur in normaler Geschwindigkeit gedreht wurde, die Szene.
Wenn es dezent als Klasse eine kleine Spitze genommen wird, finde ich das auch gar nicht störend. Du hast gerade Thunderbolt genommen, ich nehme an, du meinst diesen Angriff auf dieses die Wellblechhütte von Jackie Chan, wo das ja komplett überzeichnet. Nee, der Kampf im Dings, in diesem Casino. Nee,
der Kampf in der Pachinko-Halle.
In der Pachinko-Halle, genau, wo das ja dann auch minutenlang am Stück präsentiert wird.
Ist eben,
vollkommen überzogen, klar.
Wenn es als Akzent eingesetzt wird, kann man das schon auch mal noch gebrauchen. Genau. Aber auch zum Beispiel im Finale, in diesem großen, bei dem großen Autorennen, hast du das halt auch, da wirkt es geradezu kontraproduktiv.
Ja, da kommt das also, und dann kommen Speed-Ups, also im ständigen Wechsel. Das ist ja dann nochmal
in
der Kategorie schlimmer.
Genau.
Das sind so Sachen, wo da ist Sammo Hung für mich jetzt nicht ganz so ein feiner Regisseur wie dann doch Jackie Chan, der solche Sachen besser vermeiden kann,
sag ich mal. Ja, würde ich sagen. Also ich halte Sammo Hung für den besseren Action-Regisseur, aber insgesamt für den schlechteren Regisseur.
Ja. Oder so.
Und Eastern Condors, das ist ja noch insofern ein interessanter Film, weil es einer von zwei Filmen ist. Der andere ist halt Millionärsexpress, also Shanghai Police, wie er hierzulande bekannt ist.
Der wurde wunderschön bei Bullet und Fist durchexerziert.
Bei dem Sammo Hung sich halt mal austoben durfte. Also Sammo Hung hat sich halt, er hat ja auch das Jackie Chan Buch gelesen, da geht ja Jackie Chan immer mal drauf ein, dass Sammo Hung natürlich eigentlich der große Bruder war da in der Peking-Schule und so auch ein bisschen das Sagen in der Truppe hatte.
Und so ein bisschen der Bully auch.
Natürlich, genau. Und dass der aber natürlich auch große Stücke auf sich selbst hielt und natürlich das Problem hatte, dass er dann, als Jackie Chan bei Golden Harvest groß rauskam, er natürlich plötzlich die zweite Geige eher spielte und er natürlich viele von den Jackie Chan Filmen inszeniert hatte, aber hatten die nie das Budget, dass Jackie Chans eigene Regiearbeiten bekommen hatten. Und es waren halt doch immer noch eher Jackie Chan Filme als Sammo Hung Filme und da hat er wohl dem Vernehmen nach halt bei Golden Harvest so ein bisschen protestiert und die haben ihm halt die Chance gegeben, hier, wir geben dir auch mal so Jackie Chan mäßiges Budget, sieh mal zu, was damit machst. Und letztendlich waren beide Filme, also sowohl der Shanghai Police als auch der Eastern Condors, halt zwar relativ erfolgreich an der Kinokasse, aber halt auch wieder nicht erfolgreich genug. Und vor allem kann man natürlich die Sammo Hung Filme nicht so gut ins Ausland verkaufen wie die Jackie Chan Filme.
Was wahrscheinlich der Grund ist, weshalb ich die meisten bis ja kürzlich nicht gesehen habe, wenn du dich bewusst wirklich so dafür interessierst.
Also Millionärsexpress war mir schon auch in den 90er Jahren präsent. Der lief gefühlt dauernd im Fernsehen. Und das war also, ich habe immer mit einem Kumpel, wir haben uns immer, auf einem Tape hatten wir Mad Mission 4 und Shanghai Police. Die haben dann immer im Double Feature geschaut und uns auch zum 15. Mal wieder drüber beömmelt. Also ich hatte das Gefühl, der Shanghai Police ist schon deutlich populärer und präsenter beim deutschen Publikum, als es der Eastern Condors ist.
Ja, der kam halt raus, als die Videotheken wirklich gerade ihren großen Boom hatten. B ist damals noch, auch wegen Jackie Chan, alles ja quasi in Deutschland eingekauft worden, erst als die sich dann aufgesplittet haben und Sammo ja dann, vermute ich jetzt einfach mal aus der Retrospektive, dann mehr sein eigenes Ding gemacht hat, sind halt auch nur noch die Jackie Chan Sachen, wenn überhaupt, in den westlichen Markt geschwappt, also zumindest noch bis zu uns. Und Sammo hat ja fast gar nicht mehr stattgefunden. Also ich habe wirklich lange Zeit vor dem Internet geglaubt, der hat anscheinend aufgehört oder dreht nur noch rudimentär ab und zu mal ein paar Sachen, bis ich dann irgendwann mal gesehen habe.
Ja, der hat ja dann keine neuen Filme mehr für Golden Harvest machen dürfen, nach dem offenbar Misserfolg von Eastern Condors. Alles, was danach kam, also auch dieser Pantyhose Killers und Pedicab Driver, die sind alle für seine eigene Produktionsfirma gemacht, die, glaube ich, zwar auch einen Vertriebsdeal mit Golden Harvest hatten, aber also auf alle Fälle gab's Knatsch zwischen Sammo Hung und Golden Harvest und das ist dann, glaube ich, erst mit Thunderbolt und Mr. Nice Guy so mehr wieder ins Reine kommen.
Ja, das war auch eine generelle Streiterei, die er mit Jackie Chan hatte, die ja spätestens bei Dragons Forever ausging, der Action Hunter. Und die waren ja sich generell menschlich nicht mehr grün, wahrscheinlich unter anderem deswegen, weil er irgendwie der Größte von allen ist und die anderen irgendwie, Yuen Biao und Sammo Hung, deutlich unpopulärer waren international. Und so haben sich die
Wege getrennt. Oder halt nur als Jackies Sidekicks wahrgenommen wurden, obwohl Sammo wahrscheinlich hinter den Kulissen viel oder bei manchen Filmen sogar das meiste immer gemacht hat, also auch am Erfolg partizipiert hat. Ja, bestimmt, das so Mitte der 90er fiel mir das dann auch auf, dass Sammo dann wieder als Regisseur plötzlich wieder aufgetreten ist bei Jackie Chan Filmen und dann, als er zumindest hier wieder groß wurde nach dem großen Erfolg von Rush Hour, dass er dann quasi in der kleinen TV-Variante
mit Martial Law
eine Serie drehen durfte.
Die würde ich, da wünsche ich mir so gerne mal eine ordentliche Veröffentlichung davon.
Ich habe die Dings, die TV-Version, ich habe die Box-Ausstrahlung noch auf Festplatte, wenn du das willst. Also wenn es gar nicht mehr anders geht.
Da kann man hier, ja,
na, da muss man sich selten lassen. Aber die ist schon, also ich weiß noch, dass ich damals actionmäßig nur nicht so toll fand, weil ich halt noch die Leistungen in seinen Hongkong-Filmen natürlich vor Augen hatte, aber für sich genommen sind die natürlich schon recht, das habe ich bei YouTube diverse Ausschnitte gesehen, gibt es schon recht coole Szenen. Nochmal zurück zu Eastern zum Eastern Condors, also der ist, hat mir tatsächlich, also ich mag den lieber als Millionärs Express, einfach weil er viel mehr Action bietet, ja, Millionärs Express hat weiß ich nicht, ein Viertel der Action, die Eastern Condors hat, auch wenn natürlich Millionärs Express ein paar legendäre Action-Momente hat, ja, und hier gerade Sammo Hungs Mid-Kick in Cynthia Rothrock rein, die dann 10 Meter nach hinten geschleudert wird und man sieht das alles richtig schön, wie das in einem Take aufgenommen wurde und man möchte sich selber in den Bauch fassen, weil es weh tut, das anzugucken. Du, aber
also Millionaires Express hat für mich einen, der mit Abstand vielleicht sogar den spektakulärsten Stunt, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Also auch selbst bei Jackie Chan habe ich nicht so sehr beeindruckt wie Yuen Biao, der da von diesem Hochhaus da springt, runterfällt, aufsteht und weiterläuft. Und wie hat man das getrickst? Offenbar nicht. Der hat es einfach gemacht und
ja, also, der Boden war schön weich, das siehst du schon. Das
ja, ja.
Schon, gibt schon immens nach an der Stelle.
Ey, aber ich, das, der Effekt ist Wahnsinn.
Ja, klar. Ja, gut, ich gucke Millionaires Express lieber, aber das liegt einzig und allein an der deutschen Synchro, weil das ein Sprüchefeuerwerk über 90 Minuten ist. Das hat vielleicht mit dem Film das wenig stimmt. zu tun. Aber diese Sprüche in einer Tour, die ich in meiner prägenden Zeit geguckt habe, ich kann den Film gucken und ich kann ihn mitsprechen wie ein Hörspieler, den ich damals gehört habe.
Ich habe den halt nicht als deutsche veröffentlicht, ich habe halt bloß die Hong Kong Legends DVD und da ist der halt deutsch, da nervt mich das Geblödel da teilweise eher, weil die dämischen Sprüche, gerade Jimmy Wang Yu, glaube ich, der hat da mal diese komischen Versprecher drin, wo der immer irgendwie die Konsonanten vertauscht. Es ist zwar albern, aber irgendwie doch lustig. Ich muss ja selbst bei Eastern Condors über ein paar der Sprüche von der deutschen Synchro lachen. muss ich zugeben.
Ich habe den Fehler gemacht. Ich hatte Eastern Condors, also Millionaires Express, jahrelang damals auf Video 2000 noch gehabt als Kind und habe ihn dann über bestimmt Jahrzehnte nicht gesehen und wollte ihn unbedingt haben und habe dann halt auch so eine britische Veröffentlichung, wahrscheinlich dann auch die dann bestellt und habe den dann geguckt und war dann halt sehr ernüchtert, weil ohne das hat er nur den Hälfte von diesem Unterhaltungswert ohne diese Synchro. Die Action ist top-notch, kein Thema, aber es geht einiges verloren.
Es ist wie bei Spencer Terence Hill.
Ja, aber da ist Eastern Condors, weil der wenigstens trotz der platten Momente auch als reiner straighter Actionfilm durchgängig unterhalten ist. Kurzweiliger und rasanter.
Das stimmt auch. Dann wiederum hat er schon die Probleme, die wir schon angesprochen haben, mit den Charakteren, wo er vielleicht irgendwie nicht ganz so zündet. Und da macht vielleicht Millionaires Express ist irgendwie, keine Ahnung, eine buntere, irgendwie schmackhaftere Mischung, möchte ich sagen. Also er hat dann optisch
Aber wenn ich was mich stört, was heißt stört, das ist dann meine eigene Erwartungshaltung zuzuordnen, dann habe ich in diesem Film auf der Söldnerseite Corrie Yun und Yun Wo-Ping, die beiden zeitweise dominierenden Martial-Arts-Choreografen in China wie auch dann eine Zeit lang im westlichen Markt. Und warum haben die keine Martial-Arts-Szene? Ich denke mir immer, ja Leute, jetzt habt ihr sie, jetzt lasst sie mal zeigen. Ja,
weil die das nicht können,
ja,
die sind das, keine Martial-Artists.
Das kam ja dann auch irgendwann, obwohl sie beide auch aus der Peking-Oper kommen. Eben. Aber anscheinend haben sie dann, nachdem sie raus sind, sich dann lieber aufs Dirigieren konzentriert.
Ich würde auch lieber andere Leute anleiten, wie die es Bein zu verrenken haben, als das selbst zu machen.
Ja. wie gesagt, es hat eine Erwartung halt in mir halt wachsen lassen, die dann halt so ein bisschen enttäuscht wird. Und dann kriegen sie da ihren, gut, dass die beiden dann auch gemeinsam ihren Heldentod dann bekommen, das finde ich aber fast schon lustig, wenn man halt weiß, wie die es dann 10 Jahre später dann in der Wahrnehmung stattgefunden haben.
Aber irgendwie war das auch eine ganz coole Szene, die hat mich auf eine ganz oberflächliche Art und Weise ein bisschen berührt, muss ich zugeben. Das war eine der vielleicht auch, weil es so mit viel Feurio gewesen ist. Ja, also da war ja noch ordentlich Explosion und sowas dabei.
Es sind ja vor allem die ganz, ganz zarten Berührungen, die besonders viel Gänsehaut verursachen, ne?
Das ja, heißt, ja. Zarte Berührung. So zart, dass man es auch gar nicht wahrnimmt. Ja.
Zur Action mal kurz zusammengefasst. Also wie gesagt, also ich finde vor allem ballertechnisch fand ich ihn top-notch. Ist zu keinem Zeitpunkt irgendwo schlechter als einer der beiden, als Rambo 2 oder 3. Da finde ich, steht er den nichts nach. Bei den Martial Arts Szenen größtenteils auch. Speziell beim Finale, muss ich sagen, war ich wieder ein klein bisschen ernüchtert, weil ich finde, irgendwie man hat irgendwie das Setting irgendwie nicht in Gänze genutzt. Also wenn man jetzt mal den unfairen Vergleich zu Mission Adler zieht, der am Ende auch in so einem Militärhangar spielt, da muss man sagen, Jackie Chan hat wirklich alle Register gezogen, wirklich das Setting mit einbezogen in so einen Martial Arts Kampf, wie es nur geht. Du hast wirklich, er kriecht durch Rohre, er springt von Plattform zu Plattform, da ist alles dabei. Und hier in Eastern Condors ist es einfach irgendwie wie ein Tekken. Du hast einfach nur die Kulisse und die Figuren kämpfen halt. Aber mehr passiert mit der Umgebung gar nicht. Außer, dass vielleicht jemand mal an dieses Geländer rankommt und da irgendwo anders hast du mal eine Metallkette. Aber das war's schon, was da passiert. Also es passiert erstaunlich wenig mit dem Setting. Das hätte eigentlich überall woanders auch spielen können. Das fand ich ein bisschen aufgefallen, dass man da irgendwie die Kreativität nicht genutzt hat, die ein Sammo Hung sonst gerne nutzt bei Lagerhallen.
Ja, aber ich glaube, der ist jetzt auch nicht, also ich glaube, Sammo Hung vertraut eher auf seine klassischen Konzepte als jetzt andere, also Jackie Chan, das schreibt er ja auch und sagt er immer wieder, der guckt also bei solchen, wenn er am Drehort ist, guckt er halt immer schon, was kann ich denn wie verwenden. Tatsächlich ist das, denke ich mal, für Sammo Hung immer eher eine Kulisse. Und das ist auch hier, ich fand sie angenehm, der zu leicht James Bond Villains-Lair-mäßigen Anstrich mit der großen Rakete, die da drinnen steht oder hängt oder wie auch immer. Na? Und sag mal, nach ein und eine Viertelstunde Dschungel-Action fand ich es gut, da mal rauszukommen.
Ja. Ja, zumal bei den Ballerszenen hat er dann doch ein bisschen Kreativität bewiesen, wie die von Markus irgendwie in der Szene, wo er gesprungen ist vom Metallgitter zum Metallgitter, da hat man sich doch ein bisschen ein paar Ideen einfließen lassen. Und da fällt es halt auf, dass speziell im Finale dann verhältnismäßig eigentlich wenig passiert. Ich glaube, das Kreativste war tatsächlich das Überraschendste, dass ein Arm abgetrennt wird. Und das ist nicht dem Setting geschuldet.
Das stimmt. Das war ja auch eine ganz schön. Also ich mag die Joyce Godenzi, der das ja passiert, also ihrem Charakter, und hätte mir natürlich gerne ihre Rolle eher noch größer gewünscht und ich würde ihr generell, hätte ich ihr mehr Rollen in der guten Zeit gewünscht, das sind ja doch nicht so viele, wo sie, das ist dieser Film hier, dann der She Shot Straight alias Little Lady und License to Steal. Das sind so ihre drei Filme, wo sie am meisten glänzen kann. Und da, also die hat doch sogar in dieser einen Szene, wo sie halt ihre Hand abgehackt, glaube ich, bekommt, oder? Oder abgesägt?
Abgetrennt mit der Machete.
Ja.
Mit der Machete, genau. Also das kommt durchaus auch schmerzhaft rüber, würde ich sagen. Das ist einer dieser kleinen Momente, wo überhaupt so ein bisschen Emotionen transportiert werden. Vielleicht liegt es einfach natürlich auch daran, dass ich die attraktiv finde und deswegen bedauerlicher finde, dass ihr was passiert als dem hässlichen, rumnervenden Brillenträger.
Darf ich an der Stelle erwähnen, bei Letterboxd, der eine Screenshot, der den Film Eastern Condors zusammenfasst, ist eine Nahaufnahme von genau dieser Dame. Ah, ja. Ich denke mir, ist das immer bewusst gewählt oder wer entscheidet das, welches Bild den Film repräsentiert? Aber finde ich
fand ich gut. Ein Mensch mit Geschmack.
Ein Mensch mit Geschmack.
Ja, müssen wir einmal ganz kurz nochmal auf Yuen Wah nochmal kurz eingehen, wo ich auch wieder so eine Frage habe. Der Mann ist ja ein legendärer Stuntman, wird ja immer wieder zitiert, dass er Bruce Lee in Enter the Dragon gedoubelt hat, am Anfang wahrscheinlich bei dem
Flickflack.
Beim Flickflack. Ich dachte immer, das wäre Yuen Wah gewesen, aber egal. Nee. Ich finde aber, dass er, dafür, dass er ja wirklich auch so eine Stunt-Legende ist, kommt er kämpferisch aber auch wieder sehr kurz. Und er wird halt auch oft gerne so ein bisschen verhunzt. Ich meine, er hat ja auch einen Endkampf gegen Sammo in Dragons Forever, wo er aber auch mehr die Comedy-Schiene bedient. Ich kann mich eigentlich nur erinnern, dass er wirklich mal als Martial Artist aufgetreten ist im Original Ultimate Commerce, den ich aber, der als Film nicht so toll ist.
Das nimmst du zurück.
wie heißt der?
Besser als das scheiß Remake.
Wie heißt der?
Iceman Cometh.
Iceman Cometh. Okay, den kenne ich gar nicht. Sag mir nichts vom Titel hier.
Von Naked Killer Regisseur Clarence Fogg.
Mit Yuen Biao als Krieger, der mehrere Jahrhunderte eingefroren wird und in der Neuzeit, die beide eingefroren, also zwei Krieger, die eine lange Feindschaft haben, beide eingefroren werden, in der Neuzeit beide wieder aufgetaut werden und quasi ihre Rivalität in der Moderne dann fortführen.
Ich sag's ja, ich bin die Jungfrau in dieser Runde hier.
Ich müsste ihn aber nochmal gucken. Den habe ich auch aus derselben britischen UK-Reihe als DVD hier.
Okay. Guck dir vorher das Donnie Yen Remake nochmal an, dann wirst du wahrscheinlich die Yuen Biao-Version ganz toll finden. Maggie Cheung spielt ja auch mit, das ist natürlich auch super.
Die ist für mich ein Grund tatsächlich, die ist so schnuckelig. Ja.
Nein, das Remake gucke ich nicht nochmal. Das ist eine dieser Filme,
aber die wirklich zu schade ist. Also ich finde schon, dass Yuen Wah hier recht viel macht. Aber ja, ich war gestern generell überrascht, wie relativ kurz dann die finalen Kämpfe gewesen sind. Ja. Hatte ich länger in Erinnerung. Ich habe aber zum Beispiel jetzt auch den Endkampf gegen Yuen Wah in Dragons Forever relativ lang in Erinnerung und relativ spektakulär.
Nee, so, da war gar nichts. Er hat ein paar Moves am Ende gebracht, hier und da, wo man sieht, er ist durchaus agil. Er kommt aus der Peking Oper, er kann sich bewegen, aber er hinterlässt die Arbeit storybedingt eben Benny the Jet Urquidez. Und ich glaube, und auch in Police Story 3, da hat er letzten Endes, ist er mehr ein Schauspieler.
Das ist ja gar nichts.
Der Einzige, wo es mir noch einfällt als Martial Artist, war als Meister in The Master mit Jet Li und Chui Hawk.
Ach ja, genau.
Und natürlich, was auch sehr empfehlenswert ist in dieser Hinsicht, ist Kickboxer. Jetzt natürlich nicht der Van Damme-Kickboxer, sondern das Once Upon a Time in China Spin-Off. Gibt's bei uns, glaube ich, als Nachfolger von Prodigal Son, auch mit Sohn des kleinen Drachen, oder wie hieß das?
Die Todesfaust des kleinen Drachen.
Dann ist es, glaube ich, Teil 2 davon. Da gibt's also, da spielt ja auch Yuen Biao die Hauptrolle und hat seinen Finalkampf gegen Yuen Wah, unter anderem auf dem Kronleuchter, und der ist, den habe ich zumindest super spektakulär in Erinnerung. Vielleicht kann ich mir den jetzt auch kaputt machen, wenn ich nochmal anschaue.
Ja, ey, das ist das Jahr des Kaputtmachens von Filmen, die man gute Erinnerung hatte. Ne?
Wir werden älter, es ändert sich vieles.
Aber an der Stelle muss ich sagen, Yuen Wah, auch wenn er nicht so viel kämpft, obwohl er es besser kann, man muss an der Stelle erwähnen, er ist doch ein sehr, sehr charismatischer Präsenzdarsteller. Also zumindest die Rollen, die er ausfüllen soll, die kann er... Er füllt sie aus, er spielt sie mit einer Art und Weise, wo du zumindest die Rolle nicht vergisst. Also er bleibt mir immer im Gedächtnis, egal was er macht. Er bleibt immer im Gedächtnis. Er hat eine sehr, sehr charismatische Gesichtsregungen und schafft es mit seinem begrenzten Spiel eigentlich, ähnlich wie ein Schwarzenegger, ein Terminator füllen kann Yuen Wah für mich solche Charaktere so irgendwie erinnerungswürdig.
Er fällt auch nicht.
Wäre jetzt nicht gerade der Vergleich, der mir als erstes einfallen würde.
Ja.
Aber er fällt halt schon unter den anderen ein bisschen auch durch seine schlachsige Art, dadurch, dass er halt auch meistens Bart trägt und diese lange Mähne hat, also auch sehr dunkel halt wirkt. Er ist schon ein Blickfang, wenn er irgendwo steht, selbst wenn er in einer Reihe von Henchmen stehen würde. Meine, wir haben ja auch hier ein paar bekannte Henchmen noch bei Eastern Condors noch dabei. Dick Wei darf mal wieder.
Dick Wei natürlich,
ja. Darf mal wieder böse gucken und sich
verprügeln. Billy Chow.
Billy Chow, wen hatte ich noch gehabt?
Yasuaki Kurata.
Den wollte ich gerade.
War denn Dick Wei jemals nicht in einer Henchman-Rolle? Der war doch.
Ja.
Der Dick Wei. Der ist doch immer ein Lump gewesen.
Der hat, es gibt zum Beispiel in Born to Fight 2 noch so eine tolle Reihe wie Karate-Tiger aus eigentlich unzusammenhängenden Filmen
fürs deutsche Publikum. Born to Fight 2 ist der mit dem Kettensägenkampf am Ende. Oder ist es?
Nein, das ist Born Hero 2. Alias Tiger in the Beat.
Tiger on the Beat, genau.
Born to Fight 2 heißt eigentlich Angel's Mission von Meisterregisseur Godfrey Ho mit Kickbox-Star Cynthia Laster, wie damals auf dem deutschen Cover stand, als Yukari Oshima in der Hauptrolle. Und da spielt auf alle Fälle der Dick Way einen vergleichsweise positiven Charakter. Und es gibt, glaube ich, auch ein, zwei Rollen, wo er tatsächlich den Hauptheld spielt, aber es sind so irgendwelche taiwanesischen Billigproduktionen, an die selbst ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber der ist auf alle Fälle, warte mal, Pedicab Driver, bilde ich mir das nur ein oder spielt er nicht auch eher eine positive Rolle?
Da fragst du mich was. Ich kann mich an den im Pedicab Driver nicht erinnern.
Du hast noch gerade erst gesehen.
Ein paar Monate, ich kann mich an Lauka Leung erinnern, aber an Dick Way kann mich gerade nicht erinnern, obwohl er ja eigentlich auch eine sehr, sehr charismatische Erscheinung ist. Nicht ganz so wie Jun war, aber...
Außerdem gibt es, glaube ich, keinen Sammo Hung-Film dieser Zeit, wo er nicht mit dabei war.
Der auch kein Jackie Chan-Film, der ist einfach ein Standard-Präsenz-Stuntman, den erkennst du am Gesicht.
Gibt es immer nur im Gesamtpaket zu erwerben. Aber tatsächlich ist es halt schon bei, es ist schon bei Ethan Condors eben auch auffällig, wie viel bekannte Namen eben der Yasuaki Kurata, der auch ziemlich kurz und, der wird eigentlich auch ziemlich verschenkt, würde ich mal sagen. Da gibt so 3,5 nette Moves und dann war es das auch schon wieder.
Den ich das erste Mal wahrgenommen hatte bei Mad Mission 2 in der Non-Martial Arts Rolle, aber als Bösewicht, als Antagonist und ich deswegen immer eigentlich so als gewisse Persona in der asiatischen Filmlandschaft wahrgenommen habe und dann kurz darauf dann in Lucky Stars 2 als Japanese Henchman ohne Charakternamen verhunzt oder verballert wird, hier quasi auch nur in einem Nebenpart dabei ist und den ich noch aus ein paar anderen Filmen noch kenne.
Na, Fest of Legend, da ist er natürlich, da kann er glänzen und ich denke, da ist auch der, wo ich seinen Namen gelernt hatte. Ich habe dann also erst bei späteren, bei seinen früheren Filmen, habe ich dann erst im Rückblick gemerkt, die Fresse kennst du doch. Also bei Fist of Legend legt er natürlich ein Charisma und so eine Gravitas an den Tag, die geht ihm hier natürlich ab. Hier wird das alles eher als Kanonenfutter an die Front geworfen. Mhm. Auch Billy Chow, man kann sich jetzt noch am ehesten an das komische, an irgendeine komische Bemalung oder Verletzung unterm Auge erinnern, die er da bei Ethan Condors hatte. Aber da hat auf alle Fälle deutlich denkwürdigere Auftritte in anderen Filmen schon gehabt. Dragons Forever beispielsweise.
Oder Samurais, eine französische Produktion von 2002. Würde ich da empfehlen, der sogar eine Hauptrolle hat.
Den habe ich, glaube ich, sogar auch. Ich wage doch fast zu bezweifeln, dass es jetzt seine stolzesten Momente dort sind.
Aber Sergei wird er gefallen. Es geht um ein Videospiel, das, was war denn da?
Gespielt wird.
In diesem Videospiel war, glaube ich, der Geist eines alten japanischen Kaisers oder Magiers involviert. Und Yasuaki Kurata spielt ein Cop aus Japan, glaube ich, ein Nachkommen von einem, der ihn verfolgt hat, der jetzt nach Frankreich kommt, um diesen Geist dann zu bekämpfen. Mit Kampfchoreografie von Philipp Kroc, der wohl noch nach Pack der Wölfe gerade noch in Frankreich gewesen ist und noch ein paar Frauen noch dazugeholt hat.
Ist das eine französische Produktion?
Ja, aber keine Luc Besson. Aber hat vier, fünf gute Action-Szenen, die muss ich ihm
lassen. Also Samurais aus dem Jahre 2002 von...
Ja. Aber Samurai ist mir so französisch geschrieben, mit OU, glaube ich.
Wie Le Samurai, wie der eiskalte Engel, oder wie?
Nee, es gibt bloß mehrere davon, genau. Und es ist ein Rotzfilm, muss man sagen. Ich habe den auch, zumal die deutsche DVD, glaube ich, entweder hat sie keinen französischen Originalton oder es gibt keine Untertitel dazu. Also ich musste auf Deutsch gucken und die Synchro ist auch nicht toll. Also es war alles in allem jetzt nicht gerade eine Freude. Damals war ich noch anspruchsloser.
Ich gucke gerade bei der IMDb, sogar Oma C. war dabei, noch vor Ziemlich beste Freunde.
Ah, deutlich vor, würde ich mal sagen. Ich glaube, das kam damals so im Zusammenhang mit so einigen anderen leicht asiatisch angehauchten Filmen, also wie zum Beispiel Wasabi, Wasabi war ja auch so leicht, ein bisschen, hatte auch so leichten Hongkong- und Asia-Touch. Ich glaube, der zweite Taxi hatte auch.
Ja, genau, Nüppesau hatte
Korean. Der hatte, glaube ich, auch Martial Arts-Szenen.
Genau.
Ja, genau. Wenn ich mich recht entsinne.
Philip Kwok für
Da hatte ich mir damals eben auch den Samurais geholt, weil ich hoffte, das wird es der nächste Knaller und naja, er war es nicht. Aber ja, du hast recht, es gibt ein paar ganz gute Action-Szenen der Philip Kwok. Mensch, hier jemanden mal ans Mikro zu kriegen, der Philip Kwok kennt.
Ja, was ist was ist aus dem geworden? Ich meine, mir war der nicht wirklich ein Begriff. Ich habe das halt gehört, der wurde von Christoph Jean für Pack der Wölfe geholt. So. Dann habe ich rausgefunden, der hat bei Hardboiled die Action-Szenen, also als Stuntman betreut und hat auch, hat auch den Oberkiller gespielt, der dann zum Schluss seine sein Gewissen
Mad entdeckt. Mad Dog, glaube ich, oder?
Genau. Dann, wie gesagt, war er in Frankreich eine Weile, hat Sunrise betreut, dann diesen zweiten Yamakasi-Film über diese Parkour-Typen, die dann im zweiten Teil in...
Ach, da hat er auch gemacht, ja.
Hat er auch gemacht. Und dann nur noch als Kurzrolle und Action-Choreograf für Tomorrow Never Dies, den zweiten Pierce Brosnan Bond.
Ja, der ist ja auch schon wieder eher davor, der ist ja von 97. Also er hat auf alle Fälle, ich weiß, er hat die Action-Choreografie von The Touch mit Michelle Yeoh gemacht.
Stimmt, ja, genau, ich erinnere mich. Den habe ich aber...
Auch nicht unbedingt.
Den habe ich aber wieder vergessen.
Der beste... Ja, der ist nicht so schlecht, wie ihn viele machen, aber es ist auch nicht so gut, dass man ihn unbedingt nochmal neu entdecken müsste.
Ich glaube, den neu zu entdecken ist fast unmöglich, weil das Finale war ja damals schon mehr als grenzwertig und heute ist das wahrscheinlich unansehnlich.
Es gibt wohl, angeblich die US-Version hat wohl überarbeitete Effekte.
Okay.
So habe ich irgendwo gelesen, aber ich wollte es ehrlich gesagt nicht drauf ankommen lassen, den jetzt dann nochmal Geld für auszugeben.
Ich guck gerade.
Also, das ist so gut ist er auch sonst nicht. Ja, ich sehe auch gerade. Ah, Princess and the Seven Kung Fu Masters ist seine letzte Arbeit von 2013, so eine Wong Jing Action-Komödie, die habe ich sogar auf DVD.
Ja, ich sehe gerade, dass er auch deutlich mehr Actors-Credits hat als Stunts-Credits und da auch 2014 das letzte Mal. Also, er hat sich wohl. Ich würde vermuten, aus dem Geschäft ein bisschen zurückgezogen. Seit 7 Jahren nichts mehr gemacht.
So scheint. Oder es ist im Westen. Was in der Hongkong-Databank vielleicht nicht angegeben wird. Aber zurück zu...
Um welche Persönlichkeit ging es gerade?
Philip Kwok.
Sagt ihr Philip Kwok was?
Ja, es sagt mir was, aber ich verwechsel glaube mit Samuel Kwok, dieser Wing Chun-Großmeister.
Nee, aber ich mag Kwoks Martial Arts-Stil für Filme. Der ist schön geerdet und schön, hat eine schöne fließende Form. Also die ist nicht so hart und dreckig wie Sammo, aber ich mag, passt gut zu Mark Dacascos in Pack der Wölfe.
Ja, der geerdeten Martial Arts Szenen wegen liebe ich auch Bright with White Hair.
Oh ja.
Aber super Film, einer meiner Lieblings, ja. Streifen. Ich würde ja gerne mal eure Meinung zu meiner These wissen. Dass Eastern Condors trotz der ja auch von mir geteilten Kritikpunkte in Sammo Hungs Regie schaffen, zumindest durchaus, sagen wir mal, im oberen Viertel mit anzusiedeln ist.
Ich würde immer noch sagen, einer der besten, weil er eben wirklich sehr wertig produziert ist, sehr wertig aussieht und so. Also er kann wirklich optisch von den Bildern her, kann er auf jeden Fall locker mit US-Produktionen in ähnlichen Settings mithalten. Die Kritikpunkte inhaltlicherseits, was Charakterisierung angeht, haben wir schon angesprochen, weil das muss man eben auch können, aber ist vielleicht ein Stück weit auch eher Arbeit des Drehbuchautors, nicht ausschließlich des Regisseurs. Und insofern würde ich auf jeden Fall sagen, einer seiner ambitioniertesten Filme, die er technisch zumindest auch entsprechend gut umgesetzt hat. Also schon einer seiner besten. Aber, Markus?
Ich habe kein großes Aber. Es ist halt, das große Budget gibt ihm auch viele Freiheiten, auch mal ein bisschen mehr auf die Kacke halt zu hauen. Ich gucke jetzt gerade auch mal in die Liste rein. Hier ist eine lange Liste von Sammo-Filmen, die ich auch nicht kenne, gerade ab Ende der 80er bis Mitte der 90er und die ist nicht gerade kurz. Also tue ich mich da ein bisschen schwer. Und es mit den frühen 80er Jackie Chan zu vergleichen, verbietet sich so ein bisschen, weil ich da unterstelle ich mal, auch wenn da wahrscheinlich Querelen hinter den Kulissen gab, dass da das Dreierteam trotzdem noch zusammen ein bisschen gearbeitet hat und jeder seine Einflüsse halt eingefügt hat.
Eben.
Sodass es quasi fast schon am Ende des Tages, ich will nicht sagen egal, aber nicht ausschlaggebend ist, wer den Regiezuschlag bekommen hat.
Ja, wie gesagt, es sind nur marginale Unterschiede, die ich zwischen einem Sammo Hung Regiefilm sehe mit Jackie Chan der Hauptrolle und einem Jackie Chan regierten Film.
Was ich einem aber zugestehe, ist dann halt gerade in seiner N70er-Phase, also Prodigal Son und so weiter, dass er sehr bemüht offenbar daran war, aus diesem, ich nenne es mal, öden Aufeinanderfolgen dieser ganzen historischen Martial-Arts-Filme ein bisschen auszubrechen, indem er sich ein bisschen moderner in der Action gestaltet, im Vergleich zu vielen der Traditionalisten, die wir davor hatten, im Gegensatz zu Chang Che oder so.
Also im Vergleich zu ganz klassischen 70er Kung-Fu-Film wirkte Prodigal Son schon ein bisschen weitergedacht in der Evolutionsstufe. Er war noch nicht ganz da, wo Projekt A dann hingekommen ist, aber es war so ein gutes Bindeglied, würde ich mal sagen, was die
Inszenierung von Action-Szenen angeht. Projekt A war ja dann wieder Jackie wieder mehr im Hintergrund, der ja dann sehr viel seiner Einflüsse aus der Stummfilm-Ära mit eingebaut hat.
Ja, gut. Aber
der Prodigal Son ist schon natürlich, ist natürlich im Prinzip schon immer noch ein Oldschool-Film.
Ja, aber er ist, finde ich, er ist quasi so die erste kleine Step in die nächste Richtung.
Wie ich sagte, er wirkt auf jeden Fall nicht mehr exakt so wie so ein klassischer 70er-Jahre Shaw Brothers-Film.
Ich finde, das kannst du am besten halt jetzt aus der Retrospektive besser halt beurteilen als, glaube ich, damals. Also, dass wenn du das alles in einem Fluss durchguckst, dann ist es ein fließender Übergang. Wenn du heute mal den einen guckst und danach einen, der 3 Jahre später oder 2 Jahre vorher gedreht wurde, dann fällt es vielleicht mehr auf.
Na, also ich finde, also der hat ja ein Jahr nach Prodigal Son, hat er Carry On Pickpocket gedreht, das ist so eine Modern-Day-Action-Komödie und man hat das Gefühl, dass da eher 10 Jahre dazwischen liegen, weil da ist die Action schon halt, wie man es dann eben aus den 80ern und 90ern kennt, schnell, ja, bei Prodigal Son hast du halt immer noch stark diese Kampfmuster, dieses fast tänzerische, wenn es uns dann eben später ordentlich was in die Fresse gibt. Das gibt's ja immerhin bei Prodigal Son auch so als Akzent, gibt's dann eben doch mal den High Kick, so die Schnauze ist voll, jetzt muss es mal raus, ja. Aber ansonsten sind das ja eher Kämpfe, die von Beherrschungen geprägt werden und nicht von Exzess. Aber, also Prodigal Son ist natürlich wirklich ein guter Film. Ich glaube, für Sammo Hung ist es Sammo Hungs Lieblingsfilm. Unter seinen.
Ich finde, er ist auch nicht nur actiontechnisch, sondern auch erzählerisch irgendwie ein bisschen weitergedacht als die anderen Filme, der eine ganz andere Art von Geschichte versucht zu erzählen als das klassische
Rache-Muster. Genau, aber ich würde sagen, um meine These, dass es einer der besten, dass das Ethan Coen einer der besseren Sammo Hung-Filme ist, das liegt einfach daran, dass viele der Kritikpunkte, die ich an Ethan Coen habe, auf das Gros der Sammo Hung-Filme auch runtergebrochen werden kann. Also, ich sehe zum Beispiel die Jackie Chan-Filme durchaus, also gerade die Lucky Stars-Filme sind deutlich mehr Sammo Hung-Filme, als es Jackie Chan-Filme sind. Und dieser fehlende Fokus, dieses Geblödel, diese seltsamen Stimmungsschwankungen zwischen heiter und krass, hast du das auch. Sprich, der ist halt eigentlich wirklich kein besonders guter Geschichtenerzähler, zumindest in den Filmen, wo er freien Lauf kriegt. Mhm. Und da ist Ethan Condors halt irgendwie, der ist halt einfach recht straight. Und da kommt Action-Szene in Action-Szene und das alleine weiß ich ja schon mal zu schätzen. Und da ich Sammo Hung insbesondere natürlich seine Action-Szenen wegen mag, kommt er mir natürlich da sehr entgegen, weswegen ich den auch deutlich eher empfehlen würde an jetzt jemanden, der noch nicht vertraut ist mit dem Metier.
Dann bloß nicht mit Lucky Stars anfangen.
Viele haben vermutlich mit Lucky Stars angefangen. Wenn man gerade gut drauf ist, ich glaube, ich habe Winners and Sinners als erstes dieser Reihe gesehen.
Genau.
Es gab Zeiten, da fand ich den super lustig.
Der ist ja auch der allererste Teil dieser Reihe. Winners and Sinners, dann kommt My Lucky Stars, der in Deutschland Tokyo Power Man heißt. Dann kommt Twinkle Twinkle Lucky Stars, der in Deutschland Power Man 2 heißt. Und Power Man 3 und 1 haben gar nichts damit zu tun, obwohl sie teilweise die gleichen Nasen vor die Kamera ziehen.
War dem deutschen Titelgeber damals egal. Mein Einstieg war damals Project A. Das war mein erster Jackie Chan. Und dann ging's wild durch die Videothek und ohne sich informieren zu können, wann und wo und wer überhaupt, ach, der ist doch der von da, ach, der, Entschuldigung, kleine
Dicke. Aber Project A, es ist doch der Superfighter, oder?
Ja, genau.
Auf Deutsch.
Genau.
Na, der ist ja ein, der ist ja immerhin schon ein richtiger Film im Vergleich zu diesen Lucky Stars Hampeleien.
Deswegen, aber du warst halt schon drauf gemünzt so ein bisschen. Es war zwar heftig, das zu ertragen, aber du bist nicht vollkommen unvorbereitet da reingegangen.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn man Eastern Condor sich anschaut, nachdem man vorher vielleicht gerade eine Missing in Action Retrospektive gemacht hat und da großer Fan davon ist, ich könnte mir vorstellen, dass man ganz gut reinkommt, weil einfach vieles von dem besser geboten wird, was die Missing in Action Filme auch machen.
Ja.
Wer aber natürlich gerade besonders den stoischen Helden mochte, Chuck Norris, da könnte natürlich hier auch Schwierigkeiten haben. Also hier gibt's genug drin vom Hongkong-mäßigen albernen Irrsinn. Also ich würde durchaus auch diese Blattszene, die er vorhin, wo Sammo Hung offenbar betont, dass das in echt auch funktionieren würde, dass man also, wie nennt sich denn dieser zentrale Teil vom Blatt, der Ast und die Astverlängerung,
der Stiel.
Das Rückgrat des Blattes.
Die Wirbelsäule vom Blatt.
dass man also die tatsächlich so wegkatapultieren kann, indem man den Rest des Blattes über dem Daumen weg abzieht, dass es den Hals des Gegners durchdringt, wohlgemerkt, das kam ja auf der anderen Seite wieder raus. Das kam ja eher wie in einer MacGyver-Folge, wenn's da mal ein bisschen rabiater Sache ginge, gut aufgehoben vor. Ja, also auch einfach diverse komische Momente, wo vielleicht derjenige, der bis dato nur Cannon und Roger Corman, Vertreter des Dschungelkinos, gesehen hat, schlucken könnten. Ich finde, er bietet ja genug anderes, wo es besser macht als diese Vertreter, dass man das aufheben kann. Aber wie man aus unseren Diskussionen mit anderen Leuten hier im Podcast da gemerkt haben, kann man da nicht einfach so diese Rechnung aufmachen.
Es ist ein Geben und
Nehmen. Dass man sagt, das eine macht das andere wieder wett, die bessere Action macht das Geblöde weg. Ja, das könnte also für manche ein Dealbreaker sein.
Ja, aber jetzt noch einmal, wir haben jetzt Zuhörer vielleicht wie den Dominik, die sich denken, könnte das vielleicht für mich sein. Jetzt schocken wir sie jetzt, ekeln wir sie weg mit unseren Geblödel, das wir jetzt die ganze Zeit erwähnen. Es gibt in dem Film kein Geblödel eigentlich. Es gibt so ein paar kleine Marotten, sage ich mal. So hier da ein bisschen Theatralik, Overacting. Aber klassisches Geblödel, wo wirklich slapstickhaft irgendwie rumgetanzt und rumgeeiert wird, das gibt's hier in dem Film nicht. Das muss man hier mal festhalten.
Ja.
Nicht groß, nein, gibt's wirklich nicht viel. Ich fürchte, es gibt doch zu viel. Alleine eben schon die Charaktere, der Ausraster, dass die alle so nutzlos sind, offenbar bloß dabei sind, um blöde Sprüche abzusondern oder sowas, das könnte manchen schon missfallen. Deswegen würde ich zumindest vorwarnen, ganz ohne diese Hongkong-typischen Marotten, die es ja selbst in Better Tomorrow gab, hat, wenn ich mich da an euren Podcast hier von Better Tomorrow erinnere, wie sich da an den 3 Minuten Shallow-Vorführung hochgezogen wurde, dann wage ich mir gar nicht vorzustellen, wie die hier auf manche Szenen in diesem Film reagieren.
Das war ich gewesen und was heißt hochgezogen? Ich finde es halt in dem dramatischen Umfeld reißen sie mich in meinen westlichen Sehgewohnheiten ein bisschen raus.
Ja, es war am Anfang des Filmes, da war es noch nicht sonderlich dramatisch.
Ich finde
es war vielleicht mein Problem, dass ich den zweiten zuerst gesehen habe und dann den ersten. Das könnte auch ein Problem sein.
Im zweiten ziehen sich die Blödel-Szenen ja aber komplett durch, eigentlich. Da war ich eher erstaunt, dass er da plötzlich tolerant ward. Du hast den Reis beleidigt, der Reis ist meine Familie.
Das ist für mich keine Blödelei, das ist für mich, glaube ich, richtig, ein bisschen etwas fremdartige Selbstverständnis der Chinesen im Umgang mit gewissen traditionellen und kulturellen Dingen. Und wir haben dann vielleicht kein Verständnis für gewisse Dinge, die Chinesen deutlich ernster nehmen als wir. Also,
zumal ich,
das wird sein.
Ich liebe Reis, das ist mein Problem.
Wie oft sieht man beim Vietnamesen, wenn man sein Gericht halb aufgegessen zurückbringt, wie so ausrasten?
Ich habe es nie gewagt, es auszuprobieren.
Da fehlt mir die Praxis, ja.
Wie findet ihr den Film im Vergleich zu artverbannten Dschungelfilmen? Den Rambos, den Missing in Actions?
Also besser, ich glaube, besser als Missing in Action ist der in allen Bereichen, außer man braucht einen kernigen, bärtigen Helden. Dann bekommt man hier keinen Bart bei Eastern Condors.
Stimmt, Bärte. Es gibt zu wenig
Bärte. Aber inszenatorisch ist Missing Action um meilenweit voraus. Und wenn man es mit Rambo vergleicht, also zumindest nicht deutlich schlechter. Also es hält sich die Waage, sage ich mal. Er hat ein bisschen anderen Fokus hier und da. Und du hast auch Martial Arts Szenen. Manche Leute wollen sie vielleicht einfach nicht sehen. Es gibt einfach Leute, die regen sich auf, wenn sie Huhahi hören. Ich habe nur jetzt ein Review auf YouTube gesehen, da hat jemand Eastern Condors gereviewt und ist darauf angegangen, dass er Martial Arts grundsätzlich nicht mag und sich langweilt. Dann, ja gut, was jetzt machen? Aber dafür wirst du entlohnt mit auch sehr viel nicht schlechter aussehenden Ballerszenen als bei Rambo und Co. Und ja, wir können vielleicht höchstens noch darauf eingehen, weil du hast es, glaube ich, eingangs erwähnt, Martin, wie wollen wir denn den Film politisch einordnen? Du meinst, so neutral ist er nicht?
Es war mir schon wieder, ich habe ja in meiner Kindheit, ne, da haben wir also in der Schule Pakete gepackt, um sie nach Vietnam an unser sozialistisches Bruderland zu schicken. dementsprechend bin ich prinzipiell immer eher auf der Seite der Vietnamesen, auch wenn mir klar ist, dass es nicht ganz so gut gegen Böse gewesen ist, wie man es damals natürlich gesehen hat. Die Art und Weise, wie hier völlig selbstverständlich von diesen eigentlich Nicht-Beteiligten da halt die Vietnamesen getötet werden. Natürlich auch, wie die Vietnamesen dargestellt werden, die also wirklich ganz üble Hurenböcke sind. Und das missfällt mir natürlich. Letztendlich stürzt mich es aber auch nur in Maßen. In einem amerikanischen Film mache ich das im Zweifelsfall auch eher zum Vorwurf, als ich das jetzt hier mache. Die Unbekümmertheit der Hongkong-Chinesen im Umgang mit solchen Themen ist ja bekannt.
Ich würde sagen, der Unterschied zwischen Hongkong, wenn USA so einen Film aufzieht, ist, glaube ich, für die Hongkong-Menschen, sie wollen auch nur Bock auf das Setting und deswegen bilden der Vietcong einfach nur ein Feindbild. Das ist für sie einfach nur der Gegner, gegen den angekämpft werden muss. Es ist das Hindernis. Wenn die USA das machen, also zum Beispiel bei Rambo 2, dann schwingt da schon ein bisschen mehr politischer Subtext mit, wenn eben Rambo am Anfang fragt, werden wir dieses Mal gewinnen und so Sachen. Also da ist ein bisschen Geschichtsrevisionismus mit dabei. Und die Hongkong-Menschen, die gehen einfach ganz naiv daran. Sie brauchen einfach bloß ein Feindbild, fertig. Das ist, glaube ich, ähnlich, wie wir es besprochen haben, Mission Adler, die Darstellung der Urvölker. Der Jackie Chan hat sich einfach irgendein Stereotyp eine Vorstellung von einem Urvolk hergenommen, aber nicht gesagt, das ist jetzt dieses Urvolk, das wir jetzt hier konkret bewusst negativer darstellen wollen, als es nötig ist. So sehe ich es auch hier bei der Feinddarstellung.
Ich glaube, man hat einfach die gängigen Ami-Filme kopiert in dieser Hinsicht. Genau. Damit wird die Recherche, darauf wird sich die Recherche beschränkt haben, gehe ich mal von aus.
Es gibt ja keinerlei erklärende Szenen im Hintergrund. Man hat einfach überlegt, wir wollen was im Dschungel machen. Was nehmen wir für eine Thematik? Ah, Vietnam passt. Es hätte auch irgendwie die Aushebung von irgendeinem Drogenlabor sein können, wie es ja die Iron Angels-Reihe beispielsweise gemacht hat. Aber ich glaube, das
wäre mir prinzipiell, glaube ich, lieber gewesen.
Aber ich glaube, davon gab es dann einfach zu viel zu dem Zeitpunkt und man wollte halt sich wenigstens ein bisschen davon abheben und zumindest thematisch was anderes bereiten.
Ja. Ich glaube,
ich muss aber zugeben, dass ich ein bisschen, seitdem ich jetzt erfahren habe, und das war ja im Film vermutlich, kam das irgendwie, ich habe es bloß übersehen, dass also der Film 76 spielt und nicht, dachte, zu der Zeit, als der Film rausgekommen ist. Nämlich, als ich den gestern geschaut habe, dachte ich mir, Mensch, da wurde ja richtig Wert drauf gelegt, weil zum Schluss die kambodschanischen Guerillakämpferinnen sich gegen unsere Helden wenden, weil sie gegen die Vietnamesen kämpfen, dachte ich, ja, das war ja tatsächlich ein bisschen so nach dem Ende der Roten Khmer, diesem Terrorregime von Pol Pot, wurde ja dann ein weiteres quasi sozialistisches System aufgebaut, was im Prinzip ein Marionettenregime von Vietnam gewesen ist. Und da hatte ich gedacht, deswegen kämpfen die quasi gegen Vietnam. Aber wenn es 76 ist, war eigentlich Vietnam noch nicht so in Kambodscha involviert. Und da frage ich mich jetzt natürlich, da fällt meine gesamte These und meine gesamte Wertschätzung für diesen speziellen Aspekt in sich zusammen.
Tja,
verdammt.
Übrigens, hättest du einfach Kambodscha, aufgepasst am Anfang, als das Jahreszahl angeblendet wurde.
Kennt jemand von euch Killing Fields, den Film?
Auch Nein. Vor Jahren mal gesehen. Ich wollte dich gerade darauf ansprechen, weil du hast ja am Anfang gesagt, der die Eastern Condors und der teilen sich ja was.
Genau, das weißt du sehr gay als Cineast?
Nein, ich kenne ihn nicht.
Es gibt einen Nebendarsteller hier in Eastern Condors. Ich überlege mir, über welche Funktion der eigentlich in dem Film hatte. Der ist so eine weitere, völlig idiotische Figur. Das ist so dieser Typ, der in dem Dorf, lernen wir ihn, glaube ich, kennen, als so eine Art Dorftrottel,
der so, den beinahe verrät. Der Onkel von Yuen Biao in dem Film.
Ist das der Onkel
von Yuen Biao? Es soll angeblich, wie ich gelesen habe, der Onkel sein. Deswegen wurde er mitgeschleift.
Ich dachte eigentlich, das wäre der Bruder dieses Generals, den wir am Anfang sehen, der sagt,
bitte ja, das hatte ich nämlich auch Bruder gedacht. Zu holen.
Wir mussten ihn damals verletzt
zurücklassen. Ja, genau. Aber es kann auch sein, dass das dann völlig vergessen war zu diesem Zeitpunkt, dass es jetzt nur der Onkel von Yuen Biao ist. Oder vielleicht sind ja Yuen Biao und der General auch verwandt. Wer weiß das schon, ja? Das ist bestimmt alles in dieser halben Stunde im Knast am Anfang ausgiebig erläutert worden. Auf alle Fälle, dieser Typ wird gespielt von einem, ich spreche den jetzt garantiert falsch aus, Haing S. Ngor, einem kambodschanisch-chinesischen Menschen, Arzt eigentlich, der halt in Killing Fields die zweite Hauptrolle gespielt hat als Journalist. Und dafür einen Oscar als beste Nebenrolle bekommen hat. Dieser Oscar-gekrönte Mensch ist also hier für diese sehr dankbare Rolle verschwendet.
Aus welchem Jahr ist Killing Fields?
84.
Ach so, das war vorher. Ja, und den haben
Das macht es ja so interessant. Das hat mich damals schon, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, sehr irritiert, weil ich habe Killing Fields immer auf dem Schirm gehabt und habe den früh gesehen. Aber aus einem anderen Grund, den wird Sergej jetzt wieder interessieren, die Musik aus Killing Fields ist komponiert, also der komplette Score von Mike Oldfield.
Oh, habe ich schon mal meine Liebe zu Mike Oldfield geäußert?
Im Forum irgendwo mal, ja.
Oh Mann, ich hoffe, ein fleißiger Leser. Kommen über die Metzel-Szenen da ein Moonlight Shadow drüber gelegen?
Nee, er hat wirklich einen kompletten Score. Ich habe die CD hier. Er hat komplett.
Geiler Scheiß.
Weil ich habe ja alle Mike Oldfield CDs hier.
Nicht fast. Ich habe sie mir auf Schaltplatte.
Also auf alle Fälle. Auf alle Fälle ein interessanter Aspekt hier, die Anwesenheit dieses Menschen in Eastern Condors, für diese nicht gerade sonderlich tolle Rolle, aber wer es hat, der hat es.
Ne? Der kann angehen.
Ist aber auch früh verstorben, schon Mitte der 90er dann.
Und ja, bei einem Raubüberfall erschossen.
Und hat danach auch nicht mehr viel gedreht, also hat in TV-Serien...
Nach seinem Tod, meinst du?
Nee, ja, obwohl, ich werde jetzt ein bisschen makaber, weil du gerade sagst, nach seinem Tod, weil er hatte auch eine Rolle in der Michael Landon-Serie Ein Engel auf Erden. Ja, aber ich kannte ihn noch aus der TV-Reihe Vanishing Sun, wenn die noch jemand kennt, mit Russell Wong.
Ah ja, mit Russell Wong, oder?
Genau.
Russell Wong. Ach, herrlich, diese...
Der Bruder von Michael Wong.
Der wiederum in Yes, Madam 1 mitgespielt hat.
Und in vielen anderen Filmen. Du hast noch viel zu lernen, Sergej, wenn du mit uns zusammenbleibst.
Ja,
wir werden dich schon noch zu einem richtigen Hongkong-Spezi machen.
Nochmal kurz zur...
Übrigens, noch erwähnenswert, vielleicht der letzte Dialog dieses Films ist doch Bombe, oder?
Aber was war es nochmal? Da bin ich schon weggedriftet.
Sie sitzen draußen, da alles explodiert, wissen nicht, ob sie abgeholt werden und Billy Laus Charakter meckert rum. Verdammtes Amerika, die werden uns verhungern lassen, die beschissenen Amerikaner. Wo willst du eigentlich hingehen, wenn sie uns doch holen? Na, nach Amerika
natürlich. Ach so, ja. Schreiberische Hochkunst von Barry Wong.
Ja.
Nee.
Mensch, ich sag ja, also das ist doch nur wirklich relativ cool gemacht.
Ja, ich habe die Ironie da erkannt, aber für den Schenkelklopfer hat es nicht ganz gereicht. So.
Ach, du bist, also hat Barry Wong nun wirklich schon ganz andere Dinger gerissen.
Oh, da fangen wir es mal nicht an. Also, ich bin ja immer...
Der hat übrigens auch Hardboiled geschrieben.
Ach, schau an. In meinem Umfeld bin ich ja natürlich privat bekannt als der große Filmnerd, vor allem mit Hongkong-Filmnerd und für den Dominik bestimmt auch, aber ich komme mir bei euch jetzt ja massivst ungebildet vor. Aber ist doch schön,
das hat immer die Meister Kontext zu finden. Ne? Ich kenne Leute mit 30 DVDs, die in ihren Freundeskreis als der Mensch mit der Riesen-Videothek bekannt sind.
Das gibt's auch natürlich, ja.
Alles eine Frage des Vergleichs.
Ja. Nochmal kurz zur Politik. Ich fand einen Punkt noch lustig, wo der Film sich auch so ein bisschen über die USA natürlich lustig macht. Sehr symbolisch die Szene am Anfang, wo versucht wird, die US-Flagge hochzuziehen und die dann irgendwie klemmt und sie die Flagge nicht nach oben bekommen und keiner hissen kann. Und es muss dann der Chinese vorbeikommen, der General, ich habe den Schauspielernamen vergessen, das ist der, der auch in Project...
Lam Cheng Ying.
Der, der auch in Project...
Mr. Vampire.
Das ist für mich der aus Project Sun, den Kampfkunstmeister spielt. Von den,
ah, ja, natürlich.
Biausch, fände ich.
Und er spielt ja auch im anderen Vietnam-Film, Heroes Shed No Tears, spielt er ja den vietnamesischen General.
Stimmt, das ist auch dabei. Ja, jedenfalls, es brauchte ihn, den Chinesen, der die amerikanische Flagge wieder richtet, damit die Amis schön hissen können. Das habe ich auch so als kleinen Diss verstanden.
Aber das war ja, er soll ja, glaube ich, auch ein amerikanischer General sein. Offenbar treffen sich hier in diesem Film alle asiatisch-amerikanischen Soldaten, die Army bietet. Das war so eine seltsame Szene, wo ich dachte, vermutlich haben sie gedacht, es wird cool, aber wie der so leicht Äffchenmäßig da hochklettert, fand ich, wirkte es nicht so cool. Okay. Kam eigentlich dir gerade, Sergej, als jemand, der ja kurz zuvor Dirty Dozen gesehen hatte, diese Eröffnungsszene, wie da an den Knast, an dieses Gebäude rangefahren wird, kam mir irgendwie schon fast wie 1:1 geklaut vor. Oder was heißt geklaut? Also sehr ähnlich zumindest. Da dachte ich so, aha, die Ähnlichkeiten sind ja wirklich frappierend.
Also inszenatorisch von Kameraführung habe ich das wenig Gemeinsamkeiten
gesehen. Das hat so eine Frontalaufnahme des Knastes von außen, vermutlich die naheliegende Entscheidung, aber ich dachte erstmal, okay, mal, ob der Querverweis soll offenbar sehr deutlich gemacht werden.
Ja.
Aber naja.
Da hätte ich mir noch bisschen mehr gewünscht. So, pass auf, jetzt zum Abschluss. Eine Lieblingsszene, eine Lowlight-Szene und eine Szene mit besonders vielen Fragezeichen. Gibt es bei euch?
Fang du doch mal an, dann kann ich mir noch überlegen.
Also, ja, so gut wie ich vorbereitet
bin. Das ist ja gay, er hat es doch über initiiert, genau. Da kann er
das mal in Vorleistung. Das habe ich mir auch gerade eben so mal eben spontan überlegt. Eigentlich wollte ich nur darauf hinausgehen, weil es eine Szene gab, die mich tatsächlich so ein bisschen Fragezeichen im Kopf hervorgehoben hat. Also, und zwar die Szene, wo Yun Biao diese Schlange greift und sie auseinanderwirkt und ich habe mir gedacht,
die wollte ich nehmen.
Ja, das war jetzt keine Requisite, war das jetzt eine echte Schlangentötung in dem Film?
Ja, ich glaube, die fehlte nämlich bei der alten Hong Kong Legends DVD, weil Tears Nuff in Britannien, in UK verboten war, offenkundig, wenn es auf einem neuen Blu-ray dabei ist.
Es gibt ja die Filme, die berüchtigt sind für ihre Tötungsszenen, Cannibal Holocaust und Gesichter des Todes.
Ja.
Der Film ist jetzt da ein bisschen zu unpräsent mit dieser einen Szene, aber die habe ich da doch schon ein bisschen, na gut, es wundert mich nicht, man kennt ja die Bilder in China, wie dort Tiere gehalten werden und wie du mal eben so ein lebendiger Frosch, dem kurz der Kopf abgetrennt wird, weil er eben sofort schnell gebraten wird.
Die werden sie bestimmt danach wieder aus dem Gebüsch gefischt haben, den Schlangenkadaver und noch eine Suppe draus gemacht haben oder
so. Ich hoffe, dass sie wenigstens die Schlange verwertet haben. So. Aber die haben einfach ein ganz anderes Selbstverständnis, was Umgang mit Tieren angeht. Also, und es sind die 80er, ne? Da hat man ja eh alles gemacht. So.
Ich habe jetzt einen Highlight-Moment. Ich komme nichts Neues. Ich recycle mein Material. Diese finale Explosion, der Moment, wenn in dieser schönen Zeitlupenszene halt die Explosion, die bricht sich da durch so eine Art Schlucht und wirbelt da halt das ganze Zeug, was vor der Kamera ist, in Richtung Kamera. Das sieht irgendwie ganz neu aus, weil man das heute eher mal kennt, wenn bei Explosionen der Wuchtcharakter so besonders dargestellt werden soll. Aber in so einem Film habe ich es zumindest noch nicht gesehen. Ja. Als Lowlight würde ich mal die Schlangenszene nennen. Die Schlange. die sich aber auch als befremdliche Szene oder What the fuck Moment natürlich qualifizieren könnte. Nehmen wir für den What the fuck Moment die Machete ins Arschloch.
Machete ins Arschloch. Ja, oh je. Nee, also meine Lowlight-Szene ist dann, wenn dieser, ja, der Arzt, wie du sagst, aufsteht und plötzlich sagt, haha, Achtung, ich bin ganz meiner Sinne, ich bin gar nicht so blöd, wie ihr denkt. Das war nämlich alles bloß Fassade, um euch beobachten zu können.
Warum? Was für ein Kniff, ey.
Was für ein Kniff. Naja. Damit wäre, glaube ich, alles gesagt. Oder, Markus?
Ja, ja, da habe ich
auch. Nein, Markus hat noch keiner. Markus, du musst noch Lowlights, Highlights.
Genau. Kann mich wiederholen. Also Highlight mir ist der, ich mag den Sprung von Sammo auf den Lastwagen in super Zeitlupe aus x verschiedenen Winkeln, um auch ja klar zu machen, dass Sammo da wirklich selber springt.
Ja.
Warum hat er eigentlich nicht nur die Granaten geschmissen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Der wollte ja erst schon, weil er mitfahren wollte. Das hat er aber später beantwortet. Erst im Moment, als er rumgesprungen
ist. Er brauchte den Wagen. Mir,
warum springt der jetzt? Ja, ja, genau. Stimmt. Nee, der Film wieder sehr logisch.
Ja, aber das war wenigstens mal so eine schöne körperliche Szene, die ja wirklich zelebriert wurde. Und ja, das durfte sie auch, weil sie wirklich gut ist. Lowlight. Ich finde Charlie Sheens Heldentod mit zwei M16 im Arm semi gelungen. Ja. Der, weiß nicht, der, ich habe ein Problem mit diesem Typen, Mitgefühl zu haben nach allem, was er hat und was er wahrscheinlich auch im Kerbholz hat. Und dann, wie gesagt, dann habe ich beidhändiges Schießen in den Heldentod schon deutlich besser gesehen als dort.
Deutlich heroischer,
ja. Und großes Fragezeichen. Ja, wo ist die erste halbe Stunde?
Ja, sehr gut. Ein Highlight von mir wäre tatsächlich gewesen, die Befreiungsszene, wo sie unten angekettet sind an diesen Pfählen, an diesen Beinen von diesen Stegen im Wasser. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie cool das generell Hongkong-Filme machen, Befreiungsszenen zu zeigen. Du siehst da wirklich, wie die Leute physisch in der Lage sind, sich rauszumanövrieren. In US-Filmen ist man da schreiberisch bisschen fauler oder ein bisschen, oder man bringt sehr, sehr skurrilen Zufall mit rein und mit viel Schnitt. Aber hier in Hongkong siehst du dann immer, ey, das ist eigentlich mit bisschen körperlichem Geschick ist das alles eigentlich machbar, sich zu befreien. Ähnlich wie bei Jackie Chan in Accidental Spy, der an diesen Haken hängt und sich einfach bloß durch seine Körperbeherrschung es schafft, sich da doch wieder zu befreien. Und in einem Schnitt, du siehst, es ist möglich. Man muss nur fit sein. Und das finde ich cool.
Allerdings hat natürlich dann die Befreiungsszene auch, das wäre auf jeden Fall auch eher so ein absurder Moment, dass vom Zuschauer erwartet wird, das zu glauben. Er kommt ja dann raus, hat diesen Strohhut auf dem Kopf und dann zieht er die ganzen Wachen mit sich, und denen alle nicht auffällt. Die sind ja alle eher super schmächtige und auch der Dickste hier, der kann überzeugend jetzt die Leute an der Nase herum.
Ja, weil er die ganze Zeit wegguckt. Er zeigt sein Gesicht nicht, das reicht doch.
Ja, also, und das merkt man bei Sammo Hung natürlich sonst gar nicht, dass das eventuell nicht der schlachsige Typ, den man sonst als Buddy hat, ist.
Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Der ist eigentlich zu kräftig für einen Vietnamesen, um da, na gut, was soll's, Barry Wong halt.
Zu der Zeit bestimmt. Jetzt schiebst du nicht alles auf den armen Barry Wong.
Ein Name, den ich eh erst heute Morgen zum ersten Mal gelesen habe. Von daher.
Ach so.
Das erklärt auch einiges. So, Verwertung. Ich gebe meine Wertung ist ein Daumen zur Seite, der gerne ein bisschen nach oben zucken möchte, aber ich bin da doch ein bisschen kritisch, ne?
Drei von fünf geköpften Schlangen.
Sehr gut.
Also zur Seite der Daumen.
Aber auch mit Hände.
Dieses tolle Daumenschema hier um.
Ja, das umgehe ich, seitdem ich hier bin, immer mit anderen Sachen.
Genau. Nee, finde ich sehr gut. Du schaffst es mit Kreativität, das Ganze zu umgarnen. Das mag ich doch.
Dann gehe ich zur Schulnote über. Mach dich mal Gedanken darüber, wie die jetzt reinpasst. Und zwar die Abiturnoten, wo es alles von 15 Punkten abwärts geht.
Sehr gut.
Nein, von mir gibt's Daumen hoch. Ja, es ist ja nicht alles Gold, das möchte ich gar nicht, es glänzt auch nicht, aber es ist dann eben okay Gold, was nicht glänzt. Aber es bietet genug, dass ich den schon empfehlen würde. Auch mir für eine Neusichtung in ein paar Jahren. Schönes Ding.
Das Silberbesteck unter den Holzessstäbchen.
So ungefähr.
Ach so.
Oder das Essstäbchen oder den schmutzigen Fingern.
Also Empfehlung mit kleinem Vorbehalt, aber grundsätzlich, wenn man Action, gute Action sehen will, schaut euch Ethan Connors an.
Ich hab hier schon ganz andere Sachen empfohlen.
Gut, Jungs.
Vor allen Dingen gut für Menschen vielleicht, die einen Einstieg in die Thematik wollen und nicht gleich die volle Breitseite abbekommen.
Ja. Genau. Mir ist übrigens jetzt gerade mal aufgefallen, der Kondor ist ja jetzt nicht unbedingt das populärste Tier, dass wir jetzt hintereinander zwei Filme mit Kondor im Titel hatten.
Gut, dann komme ich nächstes Mal mit Condorman.
Condorman. Okay, bin gespannt.
Kennt den noch jemand?
Cool. Nee.
Das ist dieser chilenische Superheldenfilm.
Nee, das ist so ein, ich glaube sogar eine Disney-Produktion mit Oliver Reed, in dem ein Comiczeichner in eine Spionagegeschichte gezogen wird, der eine fiktive Comicfigur halt bastelt.
Dann kenne ich ihn nicht. Den chilenischen Superheldenfilm hätte ich aber auch nicht gekannt.
1980, kann ich nicht. Super Film. Also aus meiner Erinnerung heraus, aber ich glaube, ich traue mich nicht, den heute wieder zu gucken.
Aus genau diesem Grund, dass ich Filme nicht kenne.
Aber wer einmal die Prognowiac mit ihren schwarzen Porsche gesehen hat, der weiß, was los ist.
Die wen?
Es gibt eine. Gibt die Bösewichte und die sind alles Russen und die haben halt, da gibt's die Brognowiac, das ist quasi die Elitetruppe von denen, die in dem Film in drei verschiedenen Momenten immer mit tollen Fahrzeugen kommen. Als erstes kommen sie mit schwarzen Porschen, am Ende sind sie mit schwarzen Booten unterwegs, die unseren Helden verfolgen, der mit Laserkanonen auf ihn schießt. Wunderbarer Film.
Okay, das klingt alles doch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht wird das jetzt der nächste Film.
Ein bisschen
wieder. Dein breites Spektrum an filmischen Kenntnissen oder an filmischen Schätzen in deiner eigenen Filmografie erstaunt mich.
Ich
dachte schon, ich wäre filmischer Allesfresser.
Ja, ich glaube, bei dir ist es mehr die Tiefe, bei mir geht es, glaube ich, so ein bisschen mehr in die Breite, würde ich sagen.
Das ist durchaus möglich,
also du kennst dich hier im asiatischen Bereich deutlich besser aus als ich, wobei ich halt das wenigstens stimmt. Die Sachen gefressen habe. Aber
ich habe noch keinen einzigen Adriano Celentano-Film gesehen. Heißt er so?
Adrian Celentano. Ja, und ich hab mal Indiana Jones gesehen. So.
Mensch, du bist ein echter Kenner.
Ja, ein
dass du solche Geheimtipps, dass du solche Geheimtipps gesehen hast.
Ja, Wahnsinn. Ich hab dir Asso voraus von Adriano Celentano. So.
Also dann lieber der gezähmte Widerspinst.
Ich habe die ganze Celentano-Box. Gib dem Affen Zucker. Wir hatten Affen den Zucker geklaut.
Und ich ging als Kind. Ich hab's hier letztes wieder mal so vereinzelt versucht. Ist schwierig. Dann bleibe ich lieber bei Belmondo.
Ich wollte auch gerade sagen, Belmondo ist der coolere Celentano, oder?
Wir driften wieder ab. Wir
das können wir gleich machen. Ich möchte hier noch ein Filmrätsel auflösen, auf das ihr höchst gespannt seid.
Gib nochmal Tipps.
Hochgeschwindigkeitszüge, nein. Schweineblut, Kokain, Miami und wir haben noch
Scarface,
Vietnam.
Irgendwas.
Ja, und schon hat das.
Der hat ja auch einen Vietnam-Film gemacht. Oder hat er nicht Beste Krieg gemacht, Brian De Palma? Nein. Nicht? Aber einen anderen Vietnam-Film.
Ja,
war es ein Afghanistan-Film?
Casualties of War, den hatte ich schon mal als Filmquiz hier mit Sean Penn und Michael J. Fox.
Ach so.
Genau.
Tja.
Okay, war das so offensichtlich? War das so leicht zu lösen? Scheiße.
Was war's denn jetzt?
Brian De Palma.
Was Brian De Palma?
Das war Brian De Palma.
Ach, Hochgeschwindigkeitszug, Mission Impossible, ja.
Ich wollte eigentlich noch ein Ding nennen, und zwar deswegen habe ich mich wieder bin ich auf De Palma gekommen. Der Patrick Williams hat ein wunderschönes Video gemacht zur teuersten Flugzeuglandeszene in der Filmgeschichte, zu einem Film mit Tom Hanks und Bruce Willis in der Hauptrolle, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil den...
Fegefeuer der Eitelkeiten.
Genau. Soll man sich den heutzutage
das
noch angucken?
Beunruhigt mich jetzt, ich habe das Video auch letztens gesehen. Wahrscheinlich ist es neu rausgekommen, oder? Dass es uns beiden empfohlen wurde. Und wir beide nicht widerstehen konnten, drauf zu klicken.
Fegefeuer der Eitelkeiten wurde jetzt, den habe ich auch gesehen, als ich viel zu jung war. Ich muss der hat ja diesen Ruf gehabt, ein immenser Flop und immens schlecht zu sein, also eine schlechte Verfilmung. Ich habe das Buch nie gelesen. Ich habe den Film als Teenager gesehen, fand ihn überraschend unterhaltsam. Ob der dem heute, wo ich ein bisschen aufgeklärter bin, noch standhalten kann, weiß ich nicht. Aber er hat so zwei, drei Momente, die sind bei mir hängen geblieben. An die kann ich mich noch erinnern.
Auch die Flugzeugszene?
Aber die jetzt weniger. Ich habe das Video mir dann auch angeguckt. Ist schon aufschlussreich, aber da komme ich kein 20-Minuten-Video. Mein Gott.
Ja. Die sind alle sehr berechenbar.
Naja.
Dass wir da offenbar gleich draufklicken, wenn uns sowas feilgeboten wird.
Ja, ja, Clickbait. Schlimm das Ganze, ne?
Ja.
Meine Herren, es war mir eine Ehre und wir haben mal wieder hier Grenzen ausgeweitet, über 2 Stunden über einen Film. Ich weiß nicht, haben wir bei Mission Adler genauso lange gequatscht?
Ich glaube schon, ja. Ich befürchte schon.
Okay, aber es war doch sehr ergiebig. Jetzt haben wir Deutschlands längsten Podcast zu Eastern Condors. Das ist doch auch mal was Schönes.
Okay.
Ist doch mal ein Rekord. Dann bedanke ich mich für eure Expertise, für eure Zeit, für eure Anwesenheit und sage bis bald. Ich war der Sergej. Bei mir waren
der Martin und tschüss und schönes Wochenende.
Tudelu, sagt der Markus.
Tudelu.